Abgefahren, der Podcast über Wohnmobile, Reisen, Menschen, Berge und viel mehr. Schön, dass du dabei bist. Es heißen dich herzlich willkommen Axel, Jan und Thomas, die drei Moderatoren vom Abgefahren Podcast.
Ja, herzlich willkommen zum Abgefahren-Podcast und dieses Mal, wir sind in der Dezemberzeit, treffen wir uns natürlich nicht im Biergarten, sondern wir treffen uns artgerecht am Glühweinstand. Hallo Thomas, hallo Axel.
Hallo ihr beiden.
Hallo Jan, hallo Thomas.
Was macht denn euer Glühweinkonsum heute?
Oh, ich bin ganz antizyklisch mit Bier unterwegs, heute Abend mal wieder. Ich gönne mir ein Bier, wobei Glühwein ist eigentlich so, ehrlich gesagt, ganz meins. Also wir lieben die Vorweihnachtszeit auch mit Glühwein zu begießen, in Anführungszeichen, also sachte zu begießen. Vornehmlich übrigens weißen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Das ist ja auch so eine Glaubensfrage, roter oder weißer Glühwein. Wir sind Team weißer Glühwein. Wie sieht es bei euch aus?
Ich bin Team Weiß seit dem 6. Dezember 88.
Oh.
Circa 19 Uhr.
Ja. Was ist es? Das scheint ein einprägsames Datum gewesen zu sein.
Darf ich aus dem Nähkästchen plaudern? Ich muss wahrscheinlich nicht jetzt. Ne? Wir hatten Abschlussprüfung bei der IHK für meine Ausbildung und wir sind mittags dann fertig gewesen und sind mittags auf den Weihnachtsmarkt gezogen am 6. Dezember 88 mit einer großen Gruppe und sind dann noch zu einem anderen Weihnachtsmarkt gezogen und ich bin zum Glück zu Fuß nach Hause gegangen. Das hat mir so ein bisschen den Kopf gerettet oder den Körper, ich weiß nicht. Jedenfalls habe ich seitdem keinen roten Glühwein mehr wirklich getrunken.
Ja.
Ich probiere ab und zu mal, aber dieser Geruch des roten Glühweins steigt mir in die Nase und ich mag mich nicht dran erinnern. Weitere Details erspare ich euch, deshalb Team Weiß.
Axel? Und Axel? Ah, ich bin nicht so richtig Team Glühwein, also... Nee, also okay. Ist nicht so ganz meins. Also ja, ein Becher kann man mal trinken, aber ich bin ja eher Team Rotwein grundsätzlich.
Ich bin
Team Weißwein im Sommer, aber Team Rotwein
ja.
im Herbst und Winter, aber nicht Team Glühwein.
Ich bin trotzdem froh, dass wir diesen Episodentitel gewählt haben, weil es passt eigentlich auch noch zu Themen, die wir gleich im späteren Verlauf noch ansprechen werden. Es geht
auf jeden Fall
um kleine Campingtrips, auch zu Weihnachtsmärkten und da ist irgendwie ja Glühwein immer ein Thema. Da kommen wir dann später zu.
Ich war beim Bier gelandet, aber da kommen wir später zu.
Ja. Ja, das geht natürlich auch.
Auf jeden Fall, natürlich. Jo, ja, eine Crossover-Mix, was weiß ich, Episode heute. Wir haben viele kleine Dinge zu erzählen, obwohl so viel sind es gar nicht, aber wir haben ein paar kleine Dinge, bevor wir dann das Jahr beenden. Und von daher, was habt ihr, ich frage mal ganz doof in die Runde, was habt ihr denn so gemacht in den letzten Tagen, Wochen? Seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben.
Ah, okay, der Fingerzeig geht auf mich. Ich soll anfangen. Mache ich gerne. Wir werden es ja gleich im weiteren Verlauf der Episode hören. Jeder von uns hat das irgendwie so ein bisschen anders gemacht. Ihr habt teilweise auch ein bisschen gebastelt und andere Dinge erlebt. Wir waren wieder mal mit dem Camper unterwegs, wie wir das gerne machen. Also schmunzeln wäre der falsche Begriff, aber bei uns gibt's halt Thema Winterfest machen, gibt's irgendwie so in der Form nicht. Wir hatten ja das Thema schon häufiger mal, ich will es jetzt auch nicht wieder zu tief ausführen, aber ich stelle das Mobil eigentlich übers Jahr immer genau gleich ab. Wasser ablassen und Sachen ausräumen und dann steht das da. Und das führt dazu, dass wir uns den jetzt auch natürlich gerne mal im Winter nehmen. Und vornehmlich auch, wie wir es im letzten Jahr gemacht haben, eben zu besuchen für Weihnachtsmärkte. Und das habe ich mit meiner Frau jetzt schon zu einer stetigen Regelmäßigkeit gebracht. Wir waren in diesem Jahr, haben wir überlegt, wohin? Ich bin ja so ein Hamburg-Fan, aber jetzt waren wir letztes Jahr in Hamburg. Wer möchte, kann sich das gerne nochmal in irgendeiner Episode von uns anhören. Ich weiß nicht mehr welche. Es muss so ungefähr vor einem Jahr gewesen sein. Da ging es mit Sicherheit auch mal um das Thema Weihnachtsmarkt in Hamburg. Dieses Jahr hat es uns gezogen zum Weihnachtsmarkt nach Aachen, beziehungsweise es war eine Kombination aus kleiner, kurzer Wandertrip in der Eifel und Weihnachtsmarkt in Aachen. Aachen ist ja sehr beliebt, was das angeht und wir haben das noch nie gesehen. Und so sollte das sein. Also wir waren erst den Freitag, wir hatten ein langes Wochenende uns gebucht, waren den Freitag erst in der Eifel, im Örtchen Schleiden und haben uns da eine kleine, nichts wahnsinnig Anspruchsvolles, haben eine kleine Wanderung gegönnt und haben dann da in der Eifel kampiert, bevor wir dann am Samstagmorgen eben nach Aachen aufgebrochen sind oder so später Vormittag. Wir waren dann Samstagmittag in Aachen und im Grunde genommen gibt es nur einen Stellplatz, der Jan schmunzelt, weil der kennt den nämlich auch. Ich habe jetzt den Namen gerade nicht, das müssen wir dann in die Shownotes noch nachtragen.
Das ist der Wohnmobilstellplatz.
Der Wohnmobilstellplatz.
Ja, es gibt eigentlich Aachen. Nur den einen großen.
Genau, genau.
Bad Aachen heißt das, glaube ich.
Ja, richtig. Bad Aachen. Genau, genau. Und es kam natürlich.
Warst du mit mittags, ich stelle mal ganz kurz die Zwischenfrage, warst du mit Mittag nicht schon zu spät?
Ich wollte gerade den Satz beginnen mit, es kam, wie es kommen musste. Wir fuhren auf die Einfahrt zu und da standen natürlich schon einige Mobile irgendwie so in dieser Einfahrt. Und ich stieg aus und dieser wahnsinnig sympathische, total überdrehte, aber echt coole Platzwart sagte, und ich sagte schon, okay, ich glaube, das sieht schlecht aus. Ja, sagte, sprach so ein bisschen gebrochen Deutsch, das sieht schlecht aus. Aber weißt du was? Nimmst du Wohnmobil, parkst du hinten auf öffentlichem Parkplatz, kommst du zu mir, kriegst du erstmal Kaffee kostenlos. Wir gucken weiter. Komm erstmal, wir trinken Kaffee. Ich so, alles klar. Das Mobil wieder rückwärts raus, auf einen öffentlichen Pkw-Parkplatz abgestellt.
Oberhalb davon, ne?
Direkt, genau, oberhalb, direkt um die Ecke. Ich weiß nicht, ob man da jetzt hätte auch schlafen können. Was passiert, wenn man da schläft? Ich glaube, da haben auch welche übernachtet.
Als wir da waren, haben da auch regelmäßig
welche. Aber ich wollte mir den Spaß gönnen. Ich dachte, nee, wir wollten jetzt auf diesen Platz. Er hat jetzt nicht sofort abgewunken und wir gehen da mal hin. Und dann haben wir uns da hingestellt und standen schon mit einigen Leuten auf diesem Vorplatz vor seiner Rezeption. Also du sahst, okay, hier gibt es noch weitere Leute, die warten. Es fuhren derweil auch immer weitere Fahrzeuge auf den Platz und es war so eine Mischung aus, ja, kommst du Kaffee trinken? Und bei manchen hat er auch sofort gesagt, nee, ist voll, geht gar nichts mehr. Ne? Hat er dann direkt wieder weggeschickt und totales Chaos. Und ich dachte mir, wo soll das enden hier? Naja, um das jetzt mal zum Punkt zu bringen, er hat es wirklich gemacht. Und er macht es genauso, wie es eigentlich auch die Beschreibungen in der Park4Night-App wiedergeben. Da steht es nämlich genauso drin. Ob das jetzt legal und legitim ist, ich weiß es nicht, aber der geht hin und macht am Ende aus, sagen wir mal, aus zwei Stellplätzen drei. Ne? Also die Stellplätze sind prinzipiell für einen normal frequentierten Tag großzügig angelegt. Man könnte wahrscheinlich da auch davor sitzen irgendwie und vielleicht so eine Markise ausfahren. Und was der aber jetzt macht, ist, der schiebt einfach zwischen die Wohnmobile halt noch weitere Wohnmobile. Und sagt er irgendwann dann zu mir, nachdem er also die Leute vor uns auch irgendwie untergebracht hatte, noch an der äußersten Ecke einen reingequetschten Kastenwagen und dann waren wir irgendwie dran. Er sagte, ah, du hast nicht so breiten Wagen, komm mal mit. Und dann bin ich ihm hinterhergefahren und hat er uns noch irgendwo zwischen zwei so teilintegrierte Mobile reingeschoben und hatte auch eine genaue Vorstellung darum, wie rum, dass jeder also den Ausstieg irgendwie noch halbwegs frei hat, also dass man sich so zumindest mal nicht behindert. Es wäre halt in der Konstellation, es ist halt kein Komfort mehr für jeden Einzelnen. Aber ich glaube, das spielt da auch überhaupt keine Rolle, weil die Leute, die alle da waren, die sind nur des Weihnachtsmarktes wegen da und die brauchen keinen Komfort. Die stellen eh nicht ihre Stühle raus im Winter bei.
Weil dann kommen sie mit dem Glühwein zurück und dann legen sie sich sowieso nur noch ins Bett. Ne?
Also echt eine skurrile Situation, die ich in der Form noch nicht erlebt habe. Also der hat einfach noch Platz geschaffen, wo eigentlich kein Platz mehr war.
Ja, aber kann ich nachvollziehen, wir waren ja letztes Jahr da durch den Umzug von unserer Tochter, die ja da angefangen hat zu studieren. Wir haben gesagt, naja, wir fahren auch Weihnachtsmarkt und so, habe ich glaube ich von erzählt auch. Und das war ähnlich, es war voll und dann kriegten wir noch einen Platz. Also es war gut, weil wir ja auch schon freitags da angereist sind. Wir wollten das Wochenende mit denen, mit ihr da verbringen. Und von daher, das war dann am Ende eng, ja, weil die alle zum Weihnachtsmarkt wollten. Ja, ist so.
Genau, aber so standen wir wenigstens legal auf einem Wohnmobilstellplatz, hatten da unser Plätzchen und sind dann, ich glaube, dann läuft man so, ja, schon so 2 bis 3 Kilometer in die Aachener Innenstadt, was aber...
Du, da fährt ein Bus.
Ja, genau, haben wir uns natürlich auch informiert, aber irgendwie macht es halt auch Spaß, gerade wenn du frisch bist noch. Dann gehst du sowieso und nachher, wenn du ein paar Glühwein getrunken hast, ist eigentlich auch kein Problem mehr. Wir sind die Strecke halt hin und zurück gelaufen in die Aachener Innenstadt. Und ja, Weihnachtsmarkt, sehr schön.
Hatten die noch diese abgesperrten Areale für die Glühweinstände?
Nein.
Wo man nur so?
Nein.
Okay, weil das hatten wir letztes Jahr.
Das hatten wir letztes Jahr nämlich auch in Hamburg.
Genau. Boah, das war nervig.
In Hamburg war es sogar so krass getrennt letztes Jahr, dass ich sag mal, nicht geimpfte Menschen oder wie war das noch, oder nicht getestet, nicht geimpft, wie auch immer, die durften sich nur den Handwerkermarkt angucken. Die durften nicht in diesen Gastronomiebereich. Der war komplett nochmal mit einer Eingangsschranke versehen. Nee, also hier war alles offen und ist ja auch quasi ein dezentraler Weihnachtsmarkt. Es gibt also so, glaube ich, zwei Plätze. Einmal da vorm Rathaus und dann noch einen weiteren Platz. Und ich muss dem Jan, der mir vorher irgendwie geschrieben hatte, O-Ton habe ich auch leider jetzt gerade nicht vorliegen, aber ich musste an dich denken und du hast es wunderbar auf den Punkt gebracht. Also 100% agree an dein Statement. Die Stadt Aachen ist sensationell schön und interessant und spannend. Der Weihnachtsmarkt war okay. Ich fand eigentlich die Stadt so faszinierend, ne? Also alles das, was der Dom so mit sich bringt und die alten historischen Gebäude und sicherlich macht das dann im Zusammenverbund mit so einem Weihnachtsmarkt natürlich irgendwann dann auch die Stimmung aus. Aber ich glaube, die Stadt an sich ist das Spannende und der Weihnachtsmarkt war schön, ja. Auf jeden Fall ein schöner Trip, kann man sich gönnen und
es ist ja schön, dass es wieder gut geworden ist, weil letztes Jahr, das war echt Nervchen. Wir haben tatsächlich, glaube ich, keinen Glühwein oder einen Glühwein irgendwo getrunken. Weil du da einfach, doch stimmt, wir haben noch getrunken, genau, da kamen wir mit Mühe und Not noch rein. Ansonsten ist das echt da mit diesen abgesperrten Arealen Blödsinn und, also nein, Blödsinn ist falsch, es war der Zeit geschuldet.
Ja,
und es hat halt keinen Spaß gemacht dadurch, da leidete auch die Gesamtstimmung drunter auf diesen gesamten Plätzen, wo wir da waren.
Also, ja, alles in allem ein gelungener Trip, kann man sich sicherlich mal gönnen. Man hat halt, wie gesagt, dann diesen einen Wohnmobilstellplatz und hat einen guten Fußweg in die Stadt, hat eine riesengroße Stadt. Also wir haben es da so gemacht, wir sind noch bei Helligkeit, da haben uns die Stadt halt auch angesehen und die ist ja wirklich sehr, sehr groß. Und dann bei Einbruch der Dunkelheit den Glühweinmarkt oder den Weihnachtsmarkt genossen. Ja, das war unser einer Trip und den anderen würde ich dann an späterer Stelle hier erzählen, damit ich jetzt mir nicht den Mund fusselig rede. Ich habe gleich noch was zu erzählen, aber ich würde das virtuelle Mikrofon einmal rüberreichen. An den Axel einfach mal.
Oh, schön. Ja, danke.
Was hast du erlebt, Axel?
Ich habe ehrlich gesagt erlebt, dass mein Wohnmobil bei uns zu Hause geparkt hat. Also wir waren leider nicht unterwegs. Aber ich habe, du hast es vorhin und der Jan auch ein bisschen angedeutet, ein bisschen gebastelt. Letztes Mal habe ich erzählt, dass bei uns eine Silikonnaht am Alkoven, dass ich das entdeckt habe beim Waschen, dass die nicht mehr so richtig anhaftet sozusagen. Und da war natürlich die Frage, ist das Optik oder ist das irgendwie Funktion? Also ist das jetzt schlimm, dass das so ist oder ist das einfach nur quasi eine optische Sache? Ich hatte dazu den Händler angeschrieben und der Händler hat dann beim Hersteller, also in meinem Fall bei Forster, nachgefragt. Das ist ja eine Euromobil-Tochter. Und Euromobil hat dann zurückgefragt, ist der Alkoven denn feucht? So, und das ist ja eine schöne Frage. Und der Händler ist von mir so ungefähr 100 Kilometer Autobahn einmal quer durchs Ruhrgebiet entfernt. Das heißt, ich würde 100 Kilometer hin, 100 Kilometer zurück fahren, damit er mal die Feuchtigkeit misst. So, und dann fragt er so, haben Sie ein Messgerät? Ich hatte keins, habe dann jemanden gefragt, der hatte aber auch keins. Da hatten wir letztes Mal, glaube ich, schon so kurz drüber gesprochen, über dieses Thema. Und ich habe mir gedacht, naja, komm, bevor du jetzt da zweimal hin und her fährst, und das kostet ja auch ordentlich Zeit, ne? Also man muss dann ja auch zu Geschäftszeiten und so, ihr wisst, was ich meine, habe ich gedacht, dann kaufe ich mir einfach ein Messgerät und messe eben selber, bevor ich da jetzt irgendwie mit Termin und tralalala. Genau, das habe ich gemacht und da habe ich mich kurz informiert, was man denn da so kaufen kann. Und das ist vielleicht ganz spannend, weil natürlich diese Frage, ist das Wohnmobil feucht, eigentlich eine Frage ist, die uns alle interessiert. Und Insbesondere die Fahrer jetzt von Fahrzeugen, die keine Kastenwägen sind, ich sage gleich warum, können das im Prinzip genauso auch machen. Ich habe dann mal ein bisschen gegoogelt und da findet man dann auch eine Webseite, das ist in den Shownotes verlinkt, wo Leute das mal geschildert haben. Das ist auch ein interessanter Punkt, vielleicht wenn man ein Fahrzeug kauft. Ihr habt das vielleicht bei den YouTube-Kanal Waldhelden verfolgt. Die haben sich ein neues Fahrzeug gekauft und die haben jetzt auch ein Video veröffentlicht, genau dazu, zum Fahrzeugkauf mit einem Sachverständigen. Und genau, also was habe ich gemacht? Es gibt verschiedene Messvarianten. Es gibt im Prinzip welche, die so eine Messspitze haben. Das sind die allerbilligsten Sachen, die kennt man so vom Brennholzmessen. Damit kann man im Prinzip.
Ja, so ein Ding habe ich auch für mein Brennholz. Mit zwei so Nadeln, die du dann ins Material reindrücken musst. Schlecht genau. Beim Wohnmobil.
Bei Brennholz
von innen?
Kein Problem.
Von innen doch okay, oder?
genau. Ja, man könnte es vielleicht trotzdem an einigen Stellen benutzen, ne? Also unter irgendwelchen Dichtungen oder so könnte man es vielleicht benutzen. Der Nachteil ist aber, es misst genau zwischen diesen beiden Nadeln.
Genau.
So. Und
da wird der Übergangswiderstand wahrscheinlich ausgewertet, ne? Denke ich mal.
Genau, das ist die billigste Variante, kostet so irgendwie 15 Euro beim Discounter und das ist es gewesen. Dann gibt es ein Artikel von dem Hersteller LMC, habe ich gesehen, dass die auch so ein ähnliches Messgerät verwenden. Das ist auch mit so Metallkontakten. Es gibt aber noch eine andere Messart, und zwar ein kapazitives Messgerät. Da wird ein elektrisches Feld gemessen. Die sehen ein bisschen komisch aus. Das ist so ein Ding mit so einer Metallkugel obendrauf. Das ist wie so ein kleiner Kugelkopf obendrauf. Und die erzeugen ein elektrisches Feld. Und wenn in dem elektrischen Feld Wasser ist, hat das eine andere Veränderung, als wenn das trockenes Material ist. Das kann ich mir auch soweit ganz gut vorstellen. Wir kennen das ja auch alle vom WLAN-Empfang zum Beispiel. Der ist schlechter, wenn da eben Wasser dazwischen ist. Also zum Beispiel ein Mensch. Der besteht ja im Wesentlichen aus Wasser. Genau, also solche Sachen. Und so ein Gerät habe ich mir gekauft, die kosten so ab 80 Euro, also war jetzt schon ein bisschen mehr. Die müssen dann immer einmal kalibriert werden und in diesem Artikel, den ich verlinkt habe, da wird das auch ausführlich beschrieben, wie das zu machen ist. Also in dem Artikel haben die Behauptung, dass es wesentlicher ist, ob der Wert sich unterscheidet. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal eine Zimmertür messe, innen drin in meinem Wohnzimmer, dann habe ich ja irgendeinen Wert, was das Ding anzeigt. So, und wenn ich dann woanders messe, wo es nass oder feucht sein kann, wo es auch logischerweise feucht sein kann, also eher irgendwo unten dann, weil Wasser fließt ja nach unten und so. Also so wird das in dem Artikel beschrieben, dass man im Prinzip an verschiedenen Stellen messen muss und wenn der Wert überall gleich ist, dann wird es wohl nirgendwo Feuchtigkeit sein und wenn ich überall 5 habe, also Prozent zum Beispiel, 5% und ich messe an einer Stelle 40, dann wird es wohl auch da irgendwie feucht sein. So. Das finde ich erstmal ganz spannend, weil das natürlich auch eine Möglichkeit ist, wenn man sich mal ein Fahrzeug kauft, jetzt ein gebrauchtes, ein neues ist wahrscheinlich nicht so spannend, dass man vielleicht mal sowas messen kann. Ne? Und man kann natürlich so auch selber mal ein bisschen messen mit diesem Messgerät, ist also da ein bisschen unabhängig. Ich habe dann auch, wie bei dem Artikel empfohlen, erstmal angefangen, in meinem Haus rumzumessen. Interessant ist zum Beispiel, ich habe mal ein Wasserglas gemessen, ja. Also da habe ich ein Wasserglas
gehabt. Lass mich raten, das war feucht?
Richtig, je nachdem, ob was drin ist.
Okay, stimmt, das war die Einschränkung.
Genau, also das ist ja jetzt im Prinzip, wenn du jetzt mit Thomas Messgerät messen würdest, da würdest du diese beiden Spitzen außen ans Wasserglas halten und angenommen, da ist kein Wasser dran runtergelaufen, würde das sagen trocken. Das ist ja genau der Fall, den wir eigentlich im Wohnmobil haben. Wir haben ja GFK-Beplankungen auch innen, also das ist ja ein Kunststoff, der davor ist. Wenn dahinter Wasser ist, dann misst du mit den Messspitzen außen auf der Oberfläche natürlich nichts, weil das ja letztlich einfach dahinter eingeschlossen ist. Ne? Wenn du aber mit diesem kapazitiven Messgerät misst, dann misst das eben dann Feuchtigkeit. Also da siehst du dann, dass das hochgeht. Das geht nicht unbedingt auf 100 hoch bei einem Wasserglas, aber so auf 50, 60, sowas in der Richtung. Also man sieht dann, dass es deutlich hochgeht. Genau, und da habe ich gemessen und die gute Nachricht ist, es lag irgendwie bei 5 oder irgendwie, ich habe keine Ahnung, also im unteren einstelligen Prozentbereich und der Händler hat dann gesagt, ja, also unterhalb von 20 ist es nicht feucht und dann hat der Hersteller gesagt, ja, dann ist auch nur die Optik betroffen. Also für mich Entwarnung.
Ist es nur also eine Silikonnaht oder kann die weg?
Genau, genau so ist es.
So wie, ist es Kunst oder kann das weg?
Kann das weg, genau, ja. Ja, aber ich wäre jetzt im Prinzip 200 Kilometer für Nöppes durch die Gegend gejuckelt. Insofern habe ich mich dann schon gefreut. Gute Investition, das nicht gemacht zu haben. Ja. Aber es war noch nicht so richtig gebastelt, aber zumindest vielleicht ganz spannend für uns alle mal, wenn wir mal sowas haben. Warum? Ach so, warum nicht Kastenwagen? Metall. Ja, elektrisches Feld, Metall, genau. Also wenn da Metall hinter ist, dann wird das irritiert oder verfälscht die Messung. Also Kastenwagen würde ich behaupten jetzt mal frech, ohne dass ich ja der Experte wäre, geht nicht.
Ja, macht Sinn. Also passt zusammen. Ja, cool.
Jan, was hast du denn so Schönes gemacht?
Ja, erstmal, wenn wir uns nächstes Mal treffen, ich hoffe, dass du das Gerät einfach mal dabei hast. Dann können wir mal ein paar Referenzmessungen machen.
Ja, genau.
Bitte.
Ah, klar.
Ja, du hast gefragt, was ich gemacht habe. Eigentlich haben wir gar nicht viel gemacht in letzter Zeit. Also wir hatten viele, ich nenne es mal, private Termine, familiäre Dinge, die geklärt werden mussten. Und von daher waren wir gar nicht weg. So sehr wir auch gerne wegfahren wollten. Eine Tour haben wir allerdings gemacht, weil wir auch für den anstehenden Winterurlaub oder auch für ein paar andere Sachen noch ein paar Sachen holen wollten. Und da sind wir dann nach Holland gefahren und jeder in NRW oder aus dem Umfeld weiß, da gibt es so einen kleinen Händler an der holländischen Amazon. Grenze. Nein, das große O. Also Obelink, wo wir dann waren, um einfach nochmal ein paar Sachen zu holen. Wir haben uns dann eine Liste gemacht, was wir alles noch mitbringen wollten. Aber wie das immer so ist, die Liste ist das eine. Die haben wir auch abgearbeitet bis, glaube ich, auf einen Punkt. Ansonsten haben wir sehr viel noch mitgenommen, was man noch so gesehen hat. Man kennt das, ne? Mhm. Ja. Oh, und dann haben wir halt diese Tour dahin gemacht. Wir haben uns endlich wieder einen größeren Hocker geholt, weil wir ja wir ziehen ja unser Bett hinten. Wir haben ja zwei Seitenlängsbetten und wenn wir das dann zuziehen, gehört da ja normalerweise eine kleine Leiter hin, die einerseits im Weg steht, wenn man dann auf Toilette will und auf der anderen Seite aber so dünne Stüfchen hat, die vielleicht für Kinderfüße noch ganz okay sind, aber für knapp 100 Kilo Menschen wie mich und entsprechend großen Füßen ist das dann quasi wie auf so einem Drahtseil. Das macht dann keinen Spaß. Das war mal immer schon so ein Hocker gehabt und der war mal irgendwann kaputt. Haben uns einen neuen geholt, dachten, das wäre der gleiche. Naja, der war so 5 Zentimeter tiefer. Und wie im echten Leben, manchmal machen 5 Zentimeter echt was aus. Und wir haben uns dann wieder den hohen geholt und der etwas tiefere, der ist jetzt hier in die Wohnung gekommen, um da ein bisschen auszuhelfen, wenn man mal einen Tritt braucht. Also das war so das Wichtigste und wir wollten uns neue Stühle holen. Sind wir auch fündig geworden, die haben ja doch ein paar Sachen da, die man da auch mal ausprobieren kann. Mhm. Und wir haben sehr leichte und etwas breitere Stühle geholt. Und ich habe die breiteren Stühle jetzt nicht genommen, weil ich breit bin, sondern breite Schultern habe und sondern dass man sich da mal ein bisschen hinlümmeln kann und jo. Und ein paar Kleinigkeiten, einen Topf mit einem integrierten Nudelsieb, dass man die Nudeln rausholt und das Wasser drin bleibt und nicht das Wasser abgießt und das dann in den Leitungen hat oder in einem anderen Topf noch sammeln muss, damit man das dann nicht durch die Leitung kippt und nachher vernünftig entsorgt. Sowas haben wir halt geholt. Also können wir noch nichts zu sagen, werden wir jetzt bald mal ausprobieren. Eine Ersatzpumpe habe ich mir noch geholt. Also so eine Wasserpumpe.
Eine Wasserpumpe, ja. Das wollte ich eigentlich, das ist auch bei mir immer noch auf der To-Do-Liste unbedingt, genau. Weil es wird der Tag kommen, wo du irgendwo stehst und dann verreckt diese Pumpe.
Genau, das war auch genauso der Grund, so die
prophylaktisch.
Man sagt, das passiert irgendwann mal, genau, die liegt jetzt hinten in der Garage.
Kostenpunkt?
45, glaube ich. Okay. Ja, 35, 45 oder so, müsste ich jetzt gucken.
Weißt du, ja, da gibt es auch verschiedene. Ich wollte gerade sagen, wir haben jetzt womöglich gar nicht die gleiche.
Das da gibt es jetzt verschiedene und dann gibt es auch in der Ausführung, die wir haben, gibt es dann auch wieder zwei mit, lass mich nicht lügen, 1,9 Liter pro Minute und 2,2 Liter pro Minute, irgendwie sowas, glaube ich, waren die Zahlen. Der hat ein bisschen mehr Druck, das sollte aber nichts ausmachen, dafür läuft er dann halt nicht mal
am Anschlag, wenn der Druck dann noch. Weil wenn du wirklich da irgendwo im Urlaub bist und wenn die dann ausfällt, dann ist halt Ende mit Wasser aus dem.
Ja, denk aber dran, dass du eventuell, ich habe es noch nicht gecheckt, aber ich habe sowieso immer im Auto ein bisschen Elektrikmaterial dabei hast, um eventuell mal was zu verbinden. Ich weiß nicht, wie die Stecker sind. Habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Ich gehe davon aus, dass ich das aber mit dem, was ich immer
Auto dann im Wassertank noch ein bisschen rumlöten dann.
Genau, also im vollen Wassertank am besten. Wieso, hast du einen Tauchsieder drin, ist doch gut.
Unter Wasser schweißen.
Genau. Ja, das stimmt, aber es ist ein guter Hinweis im Übrigen. Ich habe natürlich auch versucht, zumindest minimalistisch mich aber elektrotechnisch gut vorzubereiten, indem ich irgendwie eine Prüflampe dabei habe, eine kleine für 5 Volt, indem ich einen Multimeter dabei habe, womit man mal Spannung messen kann. Klar, diverse Schraubendreher sowieso, aber du hast recht, natürlich vielleicht mal
eine Vago-Klemmen.
Und wie? Und irgendwie Kabel mal. Also was habe ich tatsächlich auch noch nicht reingepackt.
Habe ich da. Vago-Klemmen.
Vago-Klemmen ist auch mein absolutes Lieblingsspielzeug, um Kabel zu verbinden.
Ich mache nichts anderes mehr. Kabel habe ich tatsächlich mit, also zumindest Kabel, wo ich mal 5 Volt durchjagen kann.
Ein guter Tipp, auch nach draußen, also sowas ruhig mal ins Auto packen.
Ja. Und Messgerät finde ich
essentiell, nur dann, wenn man weiß, dass man sich zutraut das und wenn man halbwegs weiß, was man tut. Aber sollte man das haben, aber gut, diejenigen, die Ahnung haben, die werden sich wahrscheinlich sowas auch ins Auto packen. Dann.
Ja, Messgerät hat sogar den Charme, wenn du mal eben eine Sicherung checken willst, ob der Durchgang noch hat oder so. Also das halte ich schon für sinnvoll.
Naja, das
muss. Ich habe mir ein neues Gasfüllstandsmessgerät.
Jetzt bin ich gespannt.
Ich habe ja immer die Sensoren, die unten drunter sind, die funktionieren aber in letzter Zeit so semi, sag ich mal. Könnte daran liegen, dass ich dringendst mal, das sind ja Ultraschallmesssensoren, dringend mal neue, dieses Ultraschallgel, was man auch vom Arzt kennt, darunter klemmen muss, weil du brauchst ja eine Kontaktfläche zwischen Sensor und Knie, wenn man jetzt beim Knie misst, oder Sensor und Flasche bei der Gasflasche. Und ich messe im Moment trocken und das funktioniert oft nicht so gut. Mhm. Könnte auch daran liegen, dass ich jetzt mal mir sowas wieder einfach besorgen müsste. Dann hatten sie aber für 20 Euro da so ein kleines Gerät. Können wir verlinken, ist so 3-4 Zentimeter hoch, hat auch einen Ultraschallsensor, den
hast du den
klemmst du halt oben.
Das Gerät?
Ja, habe ich. Funktioniert gut. Funktioniert echt gut. Scheint auch da vom Level her zu passen. Den kalibrierst du quasi oben an einer leeren Stelle der Gasflasche einmal und dann ziehst du den einfach runter und da, wo der Ultraschallsensor sozusagen die, ich hätte jetzt bei einer Wasseroberfläche gesagt, also die Flüssiggasoberfläche sieht, beziehungsweise dann das Flüssiggas kommt, wird er von einer grünen Leuchtdiode auf rot und dann fährst du den 2-3 Mal hin und her und dann kommst du so ziemlich genau auf den Level.
Das, so ähnlicher Prinzip gut. Wie dieser Stift.
Genau. Funktionierte tatsächlich. Also den Stift habe ich mal irgendwann ausprobiert.
Ich habe den auch.
Irgendwer hatte, das funktionierte nicht so
clever. Es funktioniert so lala. Du musst den ziemlich genau und gerade aufsetzen und musst natürlich viele Prüfpunkte abtasten, um dich da irgendwie ranzutasten.
Ja, das Ding ist magnetisch. Das heißt, den haust du einfach auf die Seitenwand und ziehst den dann einfach runter. Und der ist quasi dadurch immer im 90-Grad-Winkel zur Wand. Und den schiebst du an der Wand so runter. War jetzt blöd, ne, euch das zu zeigen und das nur audiomäßig
zu erkennen. Das ist ja die Herausforderung im Audio-Podcast, visuell.
Also der klebt an der Wand und den schiebt man einfach runter und dadurch ist der immer im Lot, beziehungsweise 90 Grad im Sensorbereich auf die Wand. Also das hat echt gut funktioniert und ich konnte jetzt messen und ich muss mir jetzt meine Gasflasche, die jetzt so noch ein Drittel Volumen hat, die werde ich jetzt die Tage mal bei uns auffüllen lassen. Wir haben ja so eine Gasauffüllstation und dann haben wir die wieder voll. Und dann können wir damit auch in Urlaub fahren.
Ja.
Ja. Und eine Airline-Schiene habe ich mir noch gekauft, eine kleine, weil ich das Fahrrad gerne, wenn ich das Klapprad nur mitnehme, was einzeln so zum Brötchen holen morgens mal eben, beziehungsweise den E-Roller, den wir dann mitnehmen, dass ich den ein bisschen besser fixieren kann, habe ich noch eine Mini-Airline-Schiene, so eine 40 Zentimeter noch an die Vorderwand der Garage gemacht, sodass ich da jetzt nochmal einen Spanngurt sinnvoll machen kann und das Gerät sichern kann.
Der Gerät.
Ja, das war, wie gesagt, unser kleiner Ausflug Richtung Obelink. Nichts Wildes, aber ja, nach 4 Jahren konnten wir mal wieder hin, fanden es auch ganz nett, mal wieder ein bisschen zu stöbern. War jetzt nicht die Wahnsinns-Innovation da, die wir gebraucht haben oder geholt haben, aber so das ein oder andere ausgetauscht wie die Stühle. Wir können unsere Terrassenstühle wieder auf die Terrasse und haben ein paar neue Sachen. Ja, und dann sind wir, sehr witzig, auf der Tour dann nach Hause gefahren, sind an zu Hause vorbeigefahren in einen anderen Stadtteil von Wuppertal, haben dann dort in Barmen ist das dann auf dem Zirkusplatz, da gibt es einen Wohnmobilstellplatz für 4, Stellplätze. Da standen aber Engländer. Also eine größere Gruppe mit Wohnwagen aus Engländern. Und wir haben uns dann einfach trotzdem daneben gestellt, weil der Platz ist riesig. Also wie gesagt, da kommt ein Zirkus hin. Und haben dann quasi in unserer Heimatstadt übernachtet.
Ach, das ist auch mal witzig. Ja,
das ist eigentlich total blödsinnig. Sind dann abends mit unseren Nachbarn, die uns auch hätten hin und her fahren können, also wir hätten auch was trinken können und die wären gefahren, wäre auch gegangen, sind halt mit unseren Nachbarn ins Wuppertaler Brauhaus gegangen und haben, und jetzt komme ich vom Glühwein wieder weg, was ich so eben angedeutet habe, zum Brauhaus, also wir haben dann Bier getrunken, haben lecker gegessen, unsere Nachbarn sind dann nach Hause gefahren und wir sind zu Fuß wieder auf den Stellplatz gegangen und haben dann da sozusagen übernachtet, hatte den Charme. Wir hatten am nächsten Morgen ein Volleyballspiel quasi am anderen Ende dieses Platzes und hatten dann gefühlt 3 Minuten Fußweg von zu Hause zur Volleyballhalle.
Und es fühlt sich doch trotzdem so an, als wenn du so richtig woanders übernachtet hättest, ne?
Na klar.
Andere Umgebung, du liegst im Wohnmobil, wachst da irgendwie auf.
Ja. Cool. Ja, es war wie Urlaub, aber witzig ist, dass das früher ein Weg war, wo ich habe in der Nähe da gewohnt und klar, das hat sich verändert, aber im Prinzip war das so ein Weg, den ich als Jugendlicher ständig zu Fuß gegangen bin und da dann zu übernachten, war ja anders. Hm. Wo das nahe doch liegt, so, nee, wo das Gute doch liegt so nah. Ne, keine Ahnung, irgend so ein Sprichwort. Nee, war cool. Also das haben wir dann gemacht. Das war auch unsere einzige Tour, die wir eigentlich gemacht haben. Und jo, jetzt freuen wir uns quasi nach vorne hin Richtung Winterurlaub.
Ne? Hm. Du hast vorhin was gesagt, Gasflasche auffüllen lassen, hast du schon gesagt, gibt es in Wuppertal eine Auffüllstation, eine Möglichkeit. Der Thomas hat das auch schon mal berichtet und ich hatte mal geguckt, ob ich das auch irgendwo bei mir in der Nähe habe. Denn es gibt ja vielleicht schon mal so die Situation, dass man eine Flasche hat, die nicht ganz voll ist, vielleicht so ein Drittel leer oder irgendwie sowas. Dann will man jetzt natürlich nicht zwei Drittel beim Baumarkt sozusagen zurückgeben.
Und, aber mit einer vollen Flasche losfahren, ne?
Aber man will mit zwei vollen Flaschen losfahren. Zum Beispiel du jetzt in der Winterurlaub, ne? Schätze ich mal, da fährt man am liebsten mit zwei vollen Flaschen los.
5 am liebsten.
Oder, oder Thomas, als er nach Norwegen gefahren ist oder so, der ist bestimmt auch mit zwei vollen Flaschen losgefahren.
Auf jeden Fall. Und wenn ich mit dem Axel fahre, lege ich demnächst auch sehr viel Wert darauf, zwei volle Flaschen im Auto zu haben. Also wer jetzt nicht mehr genau weiß, warum wir so lachen, der hört bitte mal in die Episode der Ahrtal-Reportage rein.
22.
Ja, ja, Fluthilfe. Da hatten wir ein kleines Malheur mit Gasflaschen. Mit leeren Gasflaschen.
Genau. Naja, auf jeden Fall, ich habe mich gefragt, gibt es dann sowas bei uns auch? Und dann habe ich da irgendwie ein bisschen nachgegoogelt und habe es nicht so richtig was gefunden. Und habe dann mal, wie man das heute so macht, in der Facebook-Gruppe gefragt, in so einer regionalen. Und da habe ich dann auch nette Antworten bekommen. Und die richtigen Suchworte für Google, einfach damit, wer das vielleicht auch mal für seine Heimatstadt irgendwie oder für seine Arbeitsstadt oder wie auch immer recherchieren will. Also nach dem, was ich jetzt so rausgefunden habe, Propangasabfüllstation, das ist sozusagen das Richtige. Mhm. Also ich hatte so nach Gasflasche auffüllen und so gesucht, dann habe ich mal ein paar angeschrieben, das hat alles nichts gebracht. Die meisten tauschen die ja nur, also genau, aber Abfüllstation, das ist im Prinzip wohl das, was einen zum Ziel bringt. Ja.
Also nur mal kurze Ergänzung, also für die Leute, die vielleicht zufälligerweise aus dem Ruhrgebiet kommen, ohne jetzt Werbung zu machen, weil ich habe da nichts von, aber bei uns ist es Pieper, Gas, die haben im Übrigen auch Zubehör für also Campingartikel, also einen richtigen Laden und so, also wer da noch shoppen will, kann das auch gleich noch machen, so à la Obelink, nur nicht ganz so groß. Aber die haben eben auch eine Propangas-Auffüllstation. Auch da kann man, ich hatte jetzt letztens den Effekt, da war die Flasche allerdings, ich sage jetzt mal, noch ein Drittel gefüllt und die haben mir trotzdem einfach, die haben die nicht mal mehr gewogen und haben die pauschal einfach zum Festpreis voll gemacht. Also wie eine Komplettfüllung. Fand ich jetzt auch nicht ganz fair, aber ich glaube, die sagten, ab der Hälfte etwa zahlst du dann auch nur die Hälfte. Aber wenn jetzt noch so ein Drittel drin ist, das ja, das nimmt er so in die Hand und für denkt sich, okay, da ist noch ein bisschen drin, das wiege ich nicht mehr. Aber es ist immerhin vielleicht in manchen Fällen noch günstiger, als die im Baumarkt jetzt komplett auszutauschen und da einfach Gas zu verschwenden oder Ja.
Hm.
Ja.
Genau.
Ja. Ist ein besseres. Ich muss sagen, wir haben das jetzt oft gemacht und das bietet sich für uns immer dann an, wenn in der Flasche noch was drin ist, wir aber voll fahren wollen. Also mit einer vollen Gasflasche fahren wollen. Wir sind beim Glühwein, aber
wir haben fahren nicht voll.
Disclaimer.
Genau. Okay.
Axel, hast du da noch was verbaut? Genau, Entschuldigung.
Ja. Ich habe gleich noch was zum Thema Dieseltank, aber ich habe noch ein bisschen was anderes gebaut. Und zwar bin ich, glaube ich, das war, glaube ich, mal eine Roomtour oder irgendwas von Van for Five Life. Da hat er gezeigt, dass er über dem Bett, unter dem Schrank quasi, der über dem Bett ist, hat er
Spiegel verbaut hat.
Richtig. Und ich habe natürlich jetzt eine Kamera verbaut, weil dann kann ich das euch auch streamen, dachte ich.
Dann können wir dich also beim Schlafen sehen, ja?
Genau. Er hatte eine Plexiglasplatte darunter gebaut und zwar mit so Abstandshaltern. Es gibt doch so aus Messing oder aus Metall halt so Abstandshalter, die so zwei Gewinde haben, so Innengewinde. Mhm. So dass man die verschrauben kann. Da hat er so, das hat er gemacht. Und das fand ich ganz cool, weil da hat er dann nämlich sein Handy draufgelegt. Ich weiß nicht, wenn man abends irgendwie im Bett nochmal irgendwie gucken will und dann muss man das Handy die ganze Zeit und je älter man wird, desto weiter weghalten. Ja, der Jan hat natürlich Muskeln ohne Ende, aber ich bin ja Läufer und da hat man ja nichts in der Arme. Und also ich finde das, fand das gut und ich hatte noch vom Wurstfänger noch ein bisschen
Plexiglas
Material über.
Von einem alten oder von einem neuen Wurstfänger?
Von der einen Hälfte habe ich einen Wurstfänger gemacht und die andere Hälfte lag noch im Keller von der Platte.
Da bin ich beruhigt, sehr beruhigt.
Ja. Nee, aber das fand ich ganz gut, da habe ich mal nachgebastelt. Ist ja jetzt kein Riesending, aber habe ich mir so Abstandshalter bestellt und das ist jetzt sozusagen über meinem Schlafplatz gibt es jetzt so eine Plexiglasplatte, wo man ein Handy oder ein Tablet drauflegen kann und dann kann man einfach nach oben gucken und ja, mal gucken, ob das
hast
gut ist.
Hast du das in die Decke quasi geschraubt? Also in die...
In den Schrank.
In den Schrank. Ah, okay. Weil ich war jetzt gerade gedanklich dabei, dass du es in
die... Das hängt jetzt unter dem Hängeschrank, ne?
Genau.
Diese Plexiglasscheibe.
Hm? Ja, genau.
Wo du mit dem Kopf normalerweise unter dem Hängeschrank liegst, guckst du jetzt zunächst gegen eine Plexiglasscheibe.
Okay. Ich überlege gerade, ob mir das nicht zu nah wäre. Also... Und so.
Ja gut, das ist wahrscheinlich
ich muss aber gucken, wie das gesehen,
bei jedem individuell zu betrachten.
Genau, aber cool. Das fand ich nicht schlecht so. Also ist ja eine 3-Euro-Sache, ne? Mhm. Also ist ja jetzt nichts irgendwie Riesiges. Genau. Ja.
Ja, ja cool.
Mhm. Sehr ja, schön. Ansonsten habe ich ja letztes Mal berichtet und wir haben letztes Mal leider vergessen, den Link in die Shownotes zu packen. Diese Sache mit dem Dieseltankvolumen, da gab es dann eine Nachfrage zu vom Frank und ich habe dem Frank das auch geschickt. Auch danke dafür für den Hinweis, wenn wir mal einen Fehler machen, hören wir auch gerne, dann versuchen wir ihn zu verbessern. Ne? Also jeder macht mal einen Fehler. Ich habe es auf jeden Fall im Artikel schon nachgetragen, den Link zu dieser Forumsdiskussion, wo man eigentlich alle Informationen dazu findet. Und ich hatte, also wie gesagt, ich wusste ja, mein Ducato hat also 75 Liter Tankvolumen, was ich tanken kann. Und ich hatte es letztes Mal schon erläutert, dass der Tank aber eigentlich 90 Liter hat. Und dann habe ich da in dem Forum gelesen, da braucht man also verschiedene Werkzeuge. Der erste Werkzeug ist schon sinnvoll, um überhaupt die Platte von dem Tank loszukriegen. Da gibt es vom Fahrerhaus aus gibt's einen Zugang dazu. Und da muss man ein kleines Röhrchen ausbauen. Also eigentlich ist das super easy, mal grundsätzlich, aber man diese Verschraubung loszukriegen ist wohl nicht so ganz einfach und da braucht man schon das erste Werkzeug. Dann dieses Röhrchen rauszumachen, da muss man drei Sachen gleichzeitig drücken, ist nicht ganz so einfach. Hat jemand so eine 3D-Druckvorlage irgendwo hingestellt. Jetzt habe ich keinen 3D-Drucker. Ich weiß, der Jan oder Sohnemann hat einen. Aber also da bräuchte man schon das nächste, in Anführungszeichen, Werkzeug. Und dann braucht man halt noch eine Software für einen PC und einen OBD-Anschluss für einen PC mit einem speziellen Adapter. Und dann kann man, Software ist lizenzpflichtig, und dann kann man das auch alles umstellen. Also ausbauen kann man es so, aber dann funktioniert die Tankanzeige natürlich nicht mehr richtig, weil die halt denkt 75 Liter und sind aber dann ja 90. Und dann kann man das umstellen, das ist nur ein einziges Byte. Naja, also ich hatte gedacht, das wirkt schon nicht so ganz ohne. Man hätte auch jetzt so, weiß ich nicht, 50, 70 Euro da in die Hand nehmen müssen, um das zu machen. Dann habe ich mal beim Freundlichen nachgefragt. Ich habe einen Fachbetrieb gefunden und habe den mal angefragt. Und der hat das dann auch zugesagt, das zu machen. Und so war mein Wohnmobil in einer Werkstatt, die das dann für mich erledigt haben. Und jetzt hat er 90 Liter Tankvolumen. Konnte ich auch schon ausprobieren.
Freut sich dein Portemonnaie, ne, Axel?
Freut sich das Portemonnaie, wenn man statt 75 dann 90 Liter kann, genau. Ja, kann man drüber streiten, ob das irgendwie sinnvoll ist oder unsinnig, aber manchmal ist es vielleicht auch schön, wenn man 90 Liter Tankvolumen hat statt 75.
Denke ich auch.
Also, ja, aber du hast nichts gewonnen. Du hast immer nur noch einen vollen Tank. Du gibst nur mehr Geld aus.
Nee. Also wenn du zum Beispiel durch Luxemburg fährst und dann nach Frankreich, ist es üblicherweise eine gute Idee, in Luxemburg nochmal voll zu tanken. Und ich weiß nicht, ob das wirtschaftlich ist. Ne? Also das weiß ich nicht. Aber ist auch egal. Also ich fand das eine gute Sache, weil mich das irgendwie geärgert hat, dass das so beschränkt ist auf so eine simple Art und Weise. Und bei anderen ist es teilweise sogar auf 60 Liter beschränkt und das ist dann natürlich echt schon ein Gewinn, wenn man dann 90 statt 60 Liter. Ja, da muss man natürlich ein bisschen Hirn einschalten, wenn man sowieso schon überladen ist. Wir hatten das, glaube ich, beim letzten Mal. Dann macht es natürlich keinen Sinn, aus 60, 90 Liter zu machen und dann noch überladener durch die Gegend zu fahren. Das ist halt, das muss jeder für sich wissen, ob er das machen kann oder nicht und ob ihm das was bringt. Ne? Aber grundsätzlich fand ich das eine gute Sache, weil es eigentlich unaufwendig ist.
Genau. Ja. Ja, sehr cool.
Und der Frank, den wir auch schon mehrfach hier im Podcast hatten, der fand das auch ganz spannend. Der hat nämlich wohl auch ein reduziertes Volumen in seinem Tank. Und der überlegt da vielleicht auch mal was zu machen. Der hat ja einen YouTube-Kanal. Wir werden sehen. Also wenn das kommt, dann tragen wir das natürlich gerne nochmal nach.
Jo, gut. Thomas, wer oder was ist Scrooge?
Ja, das habe ich mich auch in der Tat gefragt. Der eine oder andere wird es wissen von unseren Hörerinnen und Hörern mit Sicherheit, weil der eine oder andere oder die eine oder andere sicherlich die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens kennt. Und derjenige weiß dann auch, dass das die Hauptfigur dieser Weihnachtsgeschichte ist. Scrooge ist ein knorriger, verbiesterter, älterer Geschäftsmann, der Weihnachten hasst. Viel weiter lege ich mich bei der Geschichte nicht aus dem Fenster. Ich glaube, also meine Frau meint, wir hätten das mal zusammen gesehen. Wir wollten es eigentlich auch in Vorbereitung auf dieses Wochenende nochmal tun, haben aber nicht mehr geschafft. Aber was ich jetzt tue, ist, ich erzähle euch von einem Trip, der einfach sensationell genial war. Der Axel hat mir eine Zwischenfrage.
Thomas, ist das das Gleiche wie der Grinch? Also ist der Grinch an Scrooge angelehnt oder?
Ich bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Ich bin da nicht so sehr sattelfest, was das angeht.
Okay, also der Literaturpodcast, der steht noch ein bisschen in den Sternen.
Das ist nicht meine Baustelle, ehrlich gesagt. Das spielt auch für den weiteren Verlauf dessen, was ich euch jetzt erzähle, gar nicht so eine große Rolle. Man muss auch die Geschichte nicht unbedingt kennen. Es ist sicherlich ganz interessant zu wissen, warum heißt das Scrooge Festival in, und jetzt kommt der nächste wunde Punkt, heißt dieser Ort in Holland, und da kann der Axel mir mit Sicherheit helfen, weil der wohnt nicht sehr weit weg davon und der war auch schon mal in diesem Ort und in dieser Gegend. Spricht man den Arcen aus? Ich glaube ja, ne? Genau, er wird geschrieben A-R-C-E-N. Man könnte auch meinen Arken, aber ich glaube, er wird Arcen ausgesprochen. Ist in der Nähe von Venlo, kurz hinter der deutsch-holländischen Grenze, also von uns aus das Moorgebiet nicht sehr weit und leicht zu erreichen. Wie gesagt, wir reden über das Scrooge Festival in Arcen und das war eine Idee unserer Freunde, die wiederum das auch noch nie gesehen haben, aber deren Arbeitskollege oder der Arbeitskollege von Markus hat das wärmstens und dringendst empfohlen, das mal mitzumachen, und so haben wir uns halt für dieses Wochenende verabredet, das zu tun. Im Übrigen, Kleine Side-Story, hatte ich auch schon mal hier erwähnt. Markus, mein ältester Kumpel in Anführungszeichen, hat vor kurzem einen Kastenwagen selbst ausgebaut. Auch eine spannende Geschichte. Hatte sich also einen Ducato zugelegt und hat den dann in Monat, wie das so üblich ist, in Monate langer Arbeit nach eigenen Wünschen und Gefallen ausgebaut. Der ist sehr, sehr geschickt. Der hat auch im Haus eigentlich im Grunde genommen alles, genau ähnlich wie ich, selbst gemacht. Fast sämtliche Gewerke. Und er hat das auch mal so schön beschrieben. In so einem Wohnmobilausbau, Kastenwagenausbau bedienst du halt auch verschiedene Gewerke. Das ist ja das Spannende, ne? Du bist irgendwie Schreiner und Gaswasserinstallateur und Elektriker und solltest irgendwie möglichst alles beherrschen oder dir irgendwie entsprechende Hilfe holen für gewisse Dinge. Er hat es halt alleine gemacht und ja, die sind jetzt halt auch seit einiger Zeit sehr, sehr leidenschaftliche Camper, wobei die vorher auch schon mit Leihmobilen halt sehr, sehr viel gemacht hatten. Also die wussten, dass das genau deren Ding ist. Jedenfalls, Empfehlung, dahin zu fahren, und wir haben uns darauf verständigt, ein Wochenende dort zu verbringen, und zwar, ich habe das nochmal rausgesucht, im Rompott, also R-O-O-M-Pott Camping Kleinfink in der Nähe von Arsen oder sogar in Arsen direkt gelegen, ist eine Kombination aus Hotel, Thermalbad und Campingplatz. Wir haben natürlich jetzt, wie gesagt, den Campingplatz gebucht für 2 Nächte, 2 Parzellen für uns, für unsere beiden Fahrzeuge, und ja, ist ein ganz, ganz toller, anscheinend ganz, ganz toller Campingplatz in einer wahnsinnig spektakulären Umgebung. Da komme ich gleich noch zu sprechen. Der Axel schmunzelt schon. Wir hatten geschrieben und der Axel kennt die Gegend. Dieser Campingplatz liegt in einem Naturpark oder am Rande des Naturparks De Mars Dünen. Also wer Wert legt auf eine ansprechende und sehr, sehr interessante Natur, der ist da bestens aufgehoben. Und ich habe mir das bildlich vorgestellt, was hier wohl im Sommer los sein mag. Das muss ja wahrscheinlich auch der helle Wahnsinn sein. Jetzt bei uns war das Campingplatzbild eigentlich geprägt von diesen Festivalbesuchern. Wir haben auch teilweise mit Leuten gesprochen, mit Campingnachbarn, die eigentlich alle nur des Festivals wegen da waren. Im Übrigen auch sind wir über den abgefahren Podcast ins Gespräch gekommen, also vielleicht haben wir sogar neue Hörer hier zugewonnen. ja, wir haben 2 Nächte dort verbracht. Den ersten Abend sind wir mal nach Arsen reingegangen und mussten feststellen, es ist ein kleines, beschauliches Dörfchen, das wie tot daherkam. Man sah schon, irgendwie ist ja am nächsten Tag irgendwas, aber ich konnte mir nicht so recht was vorstellen, und wir waren dann noch ein bisschen was essen und haben einen gemütlichen Abend gehabt. Bin dann am nächsten Morgen, am Samstagmorgen, eine Runde laufen gewesen, eben in besagten Naturpark. Ich bin aus dem Staunen nicht rausgekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Axel hatte mir noch einen Tipp gegeben, lauf unbedingt auf einer dieser Routen, hatte mir eine Karte geschickt, lauf mal da lang, lass die Punkte nicht aus. Ich habe das, glaube ich, so halbwegs beherzigt. Und bin auf wildlebende Pferde gestoßen in diesem Naturpark, auf eine wunderbare, wie soll man sagen, also eine Vogel, da waren ganz, ganz viele Vögel unterwegs, also trotz Winter eine faszinierende Vegetation, also erst war ich irgendwie in so einem Waldgebiet, später war es mehr so heidemäßig und eine wechselnde Vegetation und ganz, ganz tolle Gegend, und ich hatte einen super 10 Kilometer Lauf an diesem Morgen. Bin dann so in diesen Samstag reingestartet, weil das Festival in Arsen findet statt wohl am Samstag von 12 bis 20 Uhr und am Sonntag geht es etwas früher los. Ich meine, um 10 geht es los. Wie lange, weiß ich nicht. Am Sonntag waren wir nicht mehr da. Man muss auch Eintrittskarten kaufen. Wir hatten Eintrittskarten eben für den Samstag. Also es ist quasi
dann die Stadt ab?
Ganz genau, es ist quasi ein Dörfchen, und du hast an gewissen Stellen, an allen neuralgischen Stellen, so Einlasspunkte. Da stehen dann Leute und kontrollieren bzw. scannen deine Eintrittskarte. Mhm. Und dann tauchst du in die Welt.
Sagst mal was zum Preis?
Ja, 10 Euro. 10 Euro okay. Die Eintrittskarte.
Ja. Oh ja, genau.
Und dann tauchst du in die Welt um die Mitte des 19. Jahrhunderts ein, in der eben diese Weihnachtsgeschichte spielt. Und ich muss ehrlich sagen, was sich da abgespielt hat, das kann ich gar nicht in Worte fassen. Es war einfach sowas von sensationell. Dieses ganze Dörfchen lebt dann in diesem 19. Jahrhundert. Das heißt, überall sind Laien, Schauspieler unterwegs, die irgendwelche Rollen spielen. Also eine Frau, die ihre Töchter mit ihren Töchtern ausgeht durch die Stadt, stolz, mit erhobenen Hauptes durch die Gegend schaut. Die Feuerwehr, die gerade einen Einsatz hat, irgendwo an einem Haus und mit einer Leiter da hochklettert und schreiende Menschen rettet. Kinder, die Wein, / Bierfässer durch die Stadt rollen, aber dann auch entsprechend alle in so einem Outfit, ne, in diesem Outfit dieses 1850er Jahre Stils. Und das spielt sich dann alles komplett in dieser Stadt ab. Also es gibt zig solcher Szenerien, fallen jetzt sicherlich vielleicht gleich noch ein paar mehr ein. Es ist übrigens auch erwünscht, dass Zuschauer entsprechend gekleidet dort erscheinen. Sie haben gesagt, es ist kein Karneval. Also die wollen natürlich vermeiden, dass jetzt da ein Clown und eine Horrorfigur irgendwie aufkreuzt, weil die
Cowboy,
es wäre Karneval oder Halloween. Also wenn möglich und sind Leute begegnet, die sind dann auch in diesem Gewand, was dann zu dieser typischen Zeit passt, dort aufgetaucht und sind dann einfach nur als Gast da rumspaziert, was wiederum das Allgemeinbild natürlich dann noch prägt und stärkt, weil du dich dann noch tiefer in diese Materie, es gibt Feuerschlucker, es gibt, es gab so einen Platz, da waren Waschfrauen, die haben halt dieses alte Ritual, wie man Wäsche gewaschen hat früher in diesen Jahren, da praktiziert, ne? Also in den Körben mit diesem Stampfer da, solche Sachen und die Wäsche dann auf irgendeinem Tau erst durch die aufgehängt haben, dann durch die Mangel gedreht haben und so, solche Sachen, ne? Das kannst du dann da alles oder ein Ehepaar, die entsprechend gekleidet waren, die mit einem Kinderwagen, was mutmaßlich aus dieser Zeit, der mutmaßlich aus dieser Zeit stammt, dann einfach durch die Stadt stolziert sind, einfach sensationell. Cool.
Die als Stimmung, was warst du verkleidet oder respektive ihr?
Nein, wir haben das nicht gemacht. Wir wussten ja nicht, was uns erwartet. Und ich sag mal, ich würde mal sagen, 95% der Zuschauer oder der Besucher waren nicht verkleidet. Ja. Wir haben es nur aus den Gesprächen herausgehört, dass da waren nämlich auch Deutsche unter anderem, die waren eben entsprechend gekleidet, dass das auch nur Besucher waren. Das siehst du dann auch an deren die haben dann auch so geguckt, so interessiert, weil die selber Besucher waren, aber die waren halt nur einfach entsprechend gekleidet und cool. Ja, eine ganz, ganz tolle Szenerie, eigentlich nur ein kleines Dörfchen, aber hinter jedem Fenster spielt sich fast was ab. Da ist ein Fenster, dahinter ist ein Pärchen, sie spielen Flöte und Harfe, spielen dann irgendwelche Lieder aus der Zeit, was dann zu der Stimmung beiträgt. Und das Ganze natürlich dann geschmückt mit klassischen Weihnachtsmarkt-Dingen. Also es gibt viel zu essen, viele verschiedene Sachen, auch wirklich abwechslungsreiches Essen. Es gibt natürlich Getränke. In dem Fall sind wir wieder beim Thema der Sendung, des Titels dieser Sendung. Glühwein natürlich, aber nur roten. Wir haben nicht weißen Glühwein gefunden. Also in dem Fall waren wir auf roten Glühwein fixiert und ja, war aber trotzdem, also wirklich ein atemberaubend schöner Tag. Als kleiner Geheimtipp, cool. Wer jetzt sagt, ich möchte das im nächsten Jahr auch erleben, weil es gibt es nämlich nur an einem Wochenende im Jahr. Wir haben es so gemacht, dass wir wirklich mit Eröffnung um 12 Uhr dort waren und es war verhältnismäßig überschaubar. Also Zuschauermenge war wirklich moderat. Und wir haben gedacht, wow, wenn das so bleibt, cool. Und wir konnten diese ganzen Szenerien wirklich genießen und konnten zuschauen. Die Stimmung war natürlich dann später, zu späterer Stunde, wo es dunkler wurde, wo die Dämmerung eingebrochen ist, war natürlich viel, viel schöner. Die Lichter, ihr kennt das, Feuer, überall gab es Feuerstellen. Es gab überall kleine Lagerfeuer oder Feuerkörbe, die gebrannt haben. Das wirkt natürlich dann bei Dunkelheit schöner. Aber da wurde es dann auch überproportional voll. Dann, ne? Also irgendwann war natürlich dann so, dass sich die Menschen da schon auch so ein bisschen durchgeschoben haben. Deswegen waren wir froh, genau eigentlich das gemacht zu haben, was ich hier empfehle. Geht ruhig früh hin und wenn ihr das Durchhaltevermögen habt, könnt ihr euch das bei Dunkelheit noch mit antun. Da kann man immer noch mal einen Glühwein trinken, kann noch was essen. Aber dann hat man eigentlich schon alles gesehen. Ne? Also diese Szenerien, die wiederholen sich ja dann irgendwann auch. Und so hat man von beidem ein bisschen was. Bei Helligkeit kann man das in einer einigermaßen verträglichen Fülle gut genießen. Und später, wenn es dann voll ist, dann stellt man sich irgendwo hin und trinkt halt noch was, ne? Und genießt noch so ein bisschen den Abend.
Das klingt gut.
Ja. Und dieser Wohnmobilstellplatz Rompot Camping Klein Fink ist auch so gute 2 Kilometer entfernt. Also wir sind ein bisschen spazieren gegangen durch, wie gesagt, eine wunderschöne Gegend. Durch dieses, am Rande dieses Naturparks es gibt mit Sicherheit schlechtere Gegenden, wo man einen Spaziergang machen kann. Stirnlampe nicht vergessen. Es sind viele auch befahrene Straßen, die man dann in der Dunkelheit begehen muss. Da haben wir am ersten Abend einen kleinen Fehler gemacht und hatten nur unsere Handylampen. Am zweiten Abend hatten wir dann, beide Männer hatten dann ihre Stirnlampen dabei. Da sah das schon ein bisschen deutlich besser aus. Also das unbedingt noch als kleiner Tipp für den Transfer vom Campingplatz zum Scrooge Festival. Vielleicht mal eine Stirnlampe einpacken. Ich hoffe, ich habe jetzt alles erzählt, aber es war mir vorher nicht bekannt, dass es sowas gibt. Mir war auch diese Weihnachtsgeschichte nicht mehr so präsent. Wie gesagt, die spielt dann eigentlich auch keine Rolle. Es geht eigentlich um die Stimmung dieses 19. Jahrhunderts, dass man dann das, was man dann da so aufsaugt. Da spielt es eigentlich keine Rolle, welcher Film jetzt unbedingt dahinter steckt. Aber es ist schön, mal in eine andere Zeit abzutauchen und einen wunderbaren Weihnachtsmarkt zu genießen.
Klingt spannend. War denn schwierig, an Tickets zu kommen oder war es dann ein Ausverkauf?
Gute Frage. Also doch, die Tickets haben unsere Freunde besorgt, schon bei Zeiten, also nicht jetzt einen Tag vorher, schon auf jeden Fall einige Wochen vorher. Aber Michaela hatte, glaube ich, auf der Rückfahrt nochmal gegoogelt, weil sie wissen wollte, ob wann das am Sonntag losgeht, weil wir das Gefühl hatten, dass es da früher öffnet. Und ich meine, da hatte sie gelesen, Samstag irgendwie ausverkauft. Es kann schon sein, dass die irgendwann dann das dicht machen, weil ja, dann macht es auch irgendwann keinen Sinn mehr. Dann wird's wirklich, weil das ist wirklich nur ein kleines Dörfchen mit mit einer etwas größeren Straße, die sich durchzieht und dann Seitenstraßen quer, wo dann auch sich überall was abspielt. Aber das war es dann auch. Ne? Das ist dann nicht, viel mehr ist das dann nicht.
Also wenn man aus dem Ruhrgebiet kommt und jetzt Aßen als kleines Dörfchen beschreibt, dann muss man vielleicht überlegen, dass du aus dem Ruhrgebiet kommst, also so Städte wie Essen.
Findest du das nicht so klein?
Ja, also ich denke, ein paar tausend Einwohner werden die schon haben. Ne? Ja, das sind in anderen Bundesländern sind das dann mittelgroße Städte. Ne?
Okay, dann habe ich das despektierlich formuliert.
Ja, also ganz so mini ist es nicht. Ne? Also es ist ein bekannter Ausflugsort, auch im Sommer. Ist auch im Sommer ein schöner Ausflugsort, liegt direkt an der Maas.
Konnte ich mir bildlich vorstellen. Wie du
gerade gesagt hast, Maasdünen. Genau, liegt an der Maas, hat eine kleine Personenfähre direkt in der Innenstadt.
Genau,
direkt an der Maas auch ein oder zwei Lokalitäten, wo man direkt mit Blick auf die Maas sitzen kann. Und dann von der nebenan liegenden Brauerei Hertog Jan eine Waldschale trinken kann.
Die hatten natürlich auch einen Stand auf dem Weihnachtsmarkt. Diese besagte Brauerei, das ist ja das weit verbreitetste Bier dort. War wirklich auch sehr, sehr köstlich. Die hatten ein großes Zelt mit Heizstrahlern auch in dem Zelt, also dass man da sich auch mal aufwärmen konnte. Es war wirklich knackig kalt an dem Tag, also wir haben wirklich gefroren. Aber wie du gesagt hast, es gibt sehr, sehr gute Gastronomie, da kann man sich auch mal reinsetzen. Im Übrigen, kleine Side-Story noch, ich weiß natürlich nicht, welche Funktion diese Person ausgeübt hat, aber mitten in diesem Dorf hat auch jemand sein Haus komplett geöffnet. Sein Haus, Da ist die ganze, also alle Leute aus dieser Straße, die Interesse hatten, sind durch dieses gesamte Haus marschiert, durchs Wohnzimmer, auf die Terrasse, durch den Garten und dann konntest du bis an die Maas gehen. Also du konntest dieses ganze Haus besichtigen, inklusive Garten. Und ich weiß nicht, wie viele Hunderte von Leuten also auch in der Küche haben die dann da auch gewerkelt, haben da irgendwas gemacht, zubereitet. Und du konntest da wirklich sehen, das ist das normale Wohnhaus. Da war das Wohnzimmer mit dem Fernseher und so. Also es war jetzt dann auch natürlich nicht so 19. Jahrhundert in dem Sinne, aber die haben einfach ihr Haus zur Verfügung gestellt, was geöffnet. Und du konntest einfach so durchmarschieren. Fasziniert.
Ganz kurz noch zu Aßen. Mhm. Es gibt diese kleine Personenfähre direkt im Ort selber. Wenn man ein bisschen südlich, gibt es auch eine richtige Fähre, wo man auch mit einem Fahrzeug rüberfahren kann. Das kostet auch alles nur 50 Cent oder so jetzt als Person. Also so eine Fähre zu benutzen, kostet irgendwie 50 Cent oder sowas. Ein bisschen südlich gibt es eine Fähre, die einen rüberbringt. Und dann kann man eben sehr schön direkt an der Maas, auf der anderen Maasseite langwandern, bis zu einem nördlichen Ort, nördlich von Aßen. Also man wandert dann quasi an der einen Seite nördlich oder an der Maas vorbei. Nein. Man wandert von Süden nach Norden sozusagen einmal an Aßen vorbei.
An der Maas entlang.
An der Maas entlang, genau, direkt an der Maas. Da gibt es auch schon mal Begegnungen, allerdings in der Fall nicht mit Pferden, sondern mit Rindern. Die laufen dann nämlich auch recht frei rum. Und dann kann man da wieder eine Fähre nehmen und übersetzen, landet dann mehr oder weniger genau an der Brauerei und kann dann nach Aßen reinlaufen. Aßen, sehr bekannt für sein Schloss, und da gibt es einen besonderen Garten, der auch, es kostet auch ordentlich Eintritt, also wenn man das machen will, dann muss man sich halt auch einfach überlegen, dass man das gerne sehen möchte, berühmten Rosengarten und so weiter, also da ist auch im Sommer, abseits vom Scrooge Festival, auch einiges zu sehen, also ist echt toll. Also
das ist ein guter Hinweis, Axel, weil was ich dir eben sagte, ich hatte nur den Hauch einer Ahnung, wie schön das da im Sommer sein muss, ich habe mir das halt vorgestellt, weil der Campingplatz im Übrigen auch mit einem anliegenden Thermalbad ausgestattet ist. Man kann das Thermalbad da auch mitnutzen, was wir jetzt nicht getan haben. Aber ich glaube, abseits des Festivals kann man auch eine wahnsinnig tolle Zeit erleben. Und auch zu anderen Jahreszeiten. Ich stelle mir das schon richtig toll vor.
Genau, also dieser Bereich, den du gerade geschildert hast, der liegt ja ziemlich nah an der deutsch-niederländischen Grenze. Und das ist ist sehr abwechslungsreich, wie du ja auch schon gesagt hast, hat da sehr ganz viele kleine Seen ne? und Waldgebiete und so. Und es ist auch super ausgeschildert. Also das gibt so, und das hatte ich dir ja auch gesagt, es gibt so Knotenpunkte, findet man in Holland oder in Niederlanden sehr oft. Das sind einfach, ja, da hat ein Wegweiser einfach eine Nummer und die haben einfach irgendwelche Nummern, zweistellige Nummern, und man kann, weiß eben, auf einer Karte kann man eben sehen, okay, ich will von 48 zu 52, von 52 zu 67 und von 67 nach 93 und von 93 wieder auch nach 48 oder so. Also, so dass man sich eigentlich nur die paar Nummern merken muss und nicht irgendwie, ja, dritte links und vierte rechts und so weiter und siebter Waldweg, so, das ist irgendwie ja schwierig, so einfach das ausgeschildert, 93 da lang. So, und dann, wenn man so 93 will, dann muss man dann halt da lang gehen. Ne? Und so kann man sich sehr einfach eine Route zusammenbauen, genau.
Ich habe mir aufhin deiner Empfehlung und deiner Karte, die du mir geschickt hast, habe ich mir natürlich so einen neumodischen Kram zunutze gemacht. Ich habe eben auf Komoot mir eine Strecke zusammengebastelt mit den neuralgischen Punkten, die ich sehen wollte. Habe die dann auf die Laufuhr geladen und bin die Strecke dann am Morgen abgelaufen, weil das ist jetzt wieder so ein bisschen Insider und Lauf-Nerd. Wenn man läuft, ist man natürlich schneller als Spazierengehen unterwegs und da hat man nicht mehr so unbedingt viel Zeit für Entscheidungen zu treffen. Ne? Laufe ich jetzt hier rechts oder links? Da macht es immer Sinn, wenn man vorher sich eine Strecke schon mal zurechtgelegt hat, in Ruhe, zu Hause. Man kann die natürlich immer auch mal spontan noch abändern, das ist ja nicht das Thema, aber man sollte eine grobe Idee haben und ich hatte halt an dem Morgen vor, 10 Kilometer zu laufen, deswegen habe ich mir da so eine Strecke zusammengebastelt. Und ich war super dankbar, das gemacht zu haben, weil ohne Joggen hätte ich diese schöne Landschaft nicht gesehen. Weil wenn man dann auf den Campingplatz fährt, es ist schön, es ist dieser See, alles schön. Aber man hätte nicht diesen Naturpark erlebt. Das erlebst du dann irgendwann, da kommen tatsächlich Wildgatter, also so Wildtore, so Holztore, die schützen, dass das Wild oder in dem Fall auch die Pferde dann den Naturpark verlassen. Da geht man dann rein und dann ist man richtig inmitten einer wunderprächtigen Natur. Ich war sehr begeistert, muss ich sagen.
Unsere Kinder hatten das mal, da sind wir auch da wandern gegangen, also nicht da, wo du warst, sondern an der Maas. Und da habe ich ja schon gesagt, da laufen dann Rinder rum und dann sind unsere Kinder vorgelaufen und wie die halt so sind, ne, sind dann vorgelaufen und waren auch gar nicht so leise und dann plötzlich kamen sie ganz kleinlaut wieder zurückgerannt.
Seid da so ein Bulle.
Weil dann da plötzlich auf einmal so eine Kuh stand.
Oder eine Kuh.
Mit den Hörnern.
Ja. Also abschließend nochmal klare Empfehlung fürs nächste Jahr. Merkt euch das Cruise Festival, wenn man was den Weihnachtsmarkt der besonderen Art erleben möchte und das mit Camping verbinden möchte, ist da, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Verweisen wir vielleicht nochmal, vielleicht denken wir dran, vor Beginn der Weihnachtssaison 2023 können wir das nochmal erwähnen. Ob wir da jetzt ein zweites Mal hinfahren würden, wissen wir nicht. Einfach aus dem Grunde, nicht weil es uns nicht gefallen hat, aber
vielleicht. Es gibt ja auch noch andere Dinge zu
sehen. Ganz genau, ne? Das ist der Punkt. Und ich bin kein wahnsinnig großer Freund davon, immer wieder die gleichen Dinge zu tun. Manche ja, wenn sie mir so wahnsinnig gut gefallen haben, aber ich glaube, das mit dem Scrooge-Festival. Wir haben übrigens, wie gesagt, Leute kennengelernt auf dem Stellplatz, die sagten, die waren auch schon mal, jetzt muss man dazu sagen, das war übrigens das erste Mal wieder seit der Corona-Pandemie, wo das jetzt stattgefunden hat. Das hat jetzt, glaube ich, auch 2 Jahre irgendwie nicht stattgefunden. Und die waren zuletzt vor 4 Jahren dort und sagten dann auch, es reicht dann auch so, jetzt muss ich nicht nächstes Jahr wieder dahin. Vielleicht dann mal wieder in ein paar Jahren. Vielleicht verändert sich dann auch nochmal wieder was. Naja, also das war das, was wir als besonderes Event noch in dieser Vorweihnachtszeit erlebt haben. Jo, wer hat denn noch was zu berichten?
Ich sag nix.
Du sagst nix?
Nee, ich habe einen Anfängerfehler gemacht.
Und was? Ja, ich sehe es, ich lese es hier gerade. Ich lese es, aber wir wollen es aus deinem Munde hören.
Das war so doof. Ich bin ja ein Verfechter davon, wenn ich das Auto abstelle, Wasser rauszulassen und solche Sachen. Also das Auto sozusagen so abzustellen, dass ich weiß, es kann nicht viel passieren. Und ich habe das die ganzen Jahre lang gemacht. Ja. So lange fahren wir auch noch nicht, aber es sind ja jetzt immerhin schon seit 2018. Und als wir dann aus dieser Tour, von der ich es eben erzählt habe, zurückgekommen bin, haben wir das Auto natürlich auch leer gemacht und so weiter. Und dann Wasser abgelassen, dann haben wir es weggestellt. Naja, und dann wurde es ja vor ein paar Tagen so richtig, richtig kalt. Und irgendwann fiel mir ein, scheiße, du hast zwar Wasser abgelassen, aber eigentlich habe ich die Wasserhähne überhaupt auf Mittelstation, auf Mitteleinstellung? Habe ich die ausgepumpt? Nein, habe ich nicht. Axel, du hast das Flow-System, glaube ich, noch, ne? Ja, okay. Ich pumpe die halt immer mit einer Pumpe aus, mit der wir auch unser Luftzelt aufblasen. Und habe gedacht, scheiße, das hast du nicht gemacht und es ist eingefroren, mit Sicherheit. Dann sind wir kurz hingefahren und ja, es war so die 2 Wasserhähne, Waschbecken und Küche, Waschbecken war okay, die konnte man noch bewegen. Aber es war Wasser drin, das war auch klar und der Duschwasserhahn, der ließ sich also gar nicht mehr bewegen. Lag natürlich daran, wir haben so eine Klappwand und die Klappwand ist außen. Also dadurch hing der dann auch eher außen als im Fahrzeug. Und dann habe ich gesagt, scheiße, wenn wir jetzt Pech haben, haben wir da ein Problem. Das heißt, wenn das Wasser sich ja ausdehnt und Platz braucht, dann reißt der auch schon mal solche Leitungen auf oder halt die Armaturen. Und ich habe am Ende, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben Glück gehabt, es ist nichts passiert. Ich habe das Auto nämlich jetzt diese Woche reingeholt, wir haben es dann aufgeheizt, warmes Wasser in den Tank und nochmal durchgepumpt, so um wirklich auch das Eis daraus zu kriegen. Was es gemacht hat, ist, es hat so ein bisschen den Anschluss Teflon-Konus, der zum Duschschlauch geht, so ein bisschen rausgedrückt. Und das war, glaube ich, das Gute, dass das quasi so eine Art Sollbruchstelle ist ja falsch, aber so eine Soll-eventuell Rausdrückstelle ist. Jedenfalls habe ich das dann, nachdem das Eis weg war, auch wieder reindrücken können. Und der O-Ring hält das jetzt auch wieder. Mhm. Aber da habe ich echt Blut und Wasser geschwitzt und nach dem Prinzip, wenn du Pech hast, hast du jetzt 3 Hähne kaputt und musst gucken, dass du die irgendwie ausbaust. Und vor allem bei diesem Klappbad, was wir haben, ich habe überhaupt keinen Plan, wie ich an diese Hähne von unten rankomme, um die überhaupt wechseln zu können. Gibt es bestimmt irgendwelche Anleitungen, aber bei diesem Sunlight ich nenne es mal Plastik-Joghurtbecher, Klappbad, womit wir ja sehr glücklich sind, aber wenn da was dran wäre, ich habe keinen Plan. Es sieht so ein bisschen verklebt, so ein bisschen, ja, verklemmt, also nicht verklemmt ist falsch, so eingeklemmt aus, aber sieht auch so ein bisschen verklebt aus, so als wenn das ineinander, diese Kunststoffteile halt ineinander geklebt sind. Keine Ahnung. Echter Anfängerfehler wäre mir letztes Jahr nicht passiert. Dieses Jahr habe ich nicht drüber nachgedacht. Es war ja warm, als wir im November zurückkamen. Und ja, als es jetzt so kalt war, kam so mit einmal so, da war was. Und ja, ich drück's mal vorsichtig aus, wir haben, glaube ich, Glück gehabt. Also das war noch so ein Ding, wo ich gedacht habe.
Ansonsten, wir messen ja demnächst nach, ne, Jan?
Ja, ja, auf jeden Fall.
Oh, 90.
Im Wasserhahn, super. Nee, ich habe ja Druck dann drauf gehabt und so, also es kam auch Wasser raus und es kam also nicht an den falschen Stellen raus, von daher. Ich glaube, das ist gut gegangen. Insbesondere deshalb, weil es halt dieser Teflon-Anschluss-Konus-Adapterstück da leicht rausgedrückt hat.
Apropos Wasser auslassen, da habe ich auch noch eine kleine Story, da bin ich noch mal kurz zurück in Aachen. Das ist jetzt einfach, ich erzähle das einfach mal wertungsfrei, was so passieren kann. Ich hatte in der Vorbereitung Wasser auffüllen hier zu Hause den Frostwächter wieder reingedrückt. Ihr kennt den alle, ich glaube, jeder hat den irgendwie. Also sprich, man dreht ja diesen Drehknopf und drückt dann diesen Knopf rein. Und das verhielt sich schon eigenartig merkwürdig. Ich kann es jetzt schlecht beschreiben, ich konnte den auch nicht mehr auslösen dann. Ich habe dann den Knopf mal so gedreht, dann springt der ja so raus, aber der, also diesen Drehknopf, aber der kleine Pin kam nicht mehr raus. Der blieb drin. Egal, was ich mit dem Drehknopf gemacht habe. Und normalerweise springt eigentlich dieser Knopf ja auch raus. Jedenfalls habe ich dann wieder den Drehknopf zugedreht, der Knopf war drin, das Ding war geschlossen. Und ich habe das Wohnmobil mit Wasser befüllt. Und wir sind losgefahren, alles war Taco. Meine Frau war irgendwann noch Toilette, Hände waschen, alles Taco. Wir haben unsere Freunde eingeladen zum Kaffee, die sind dann rübergekommen, wir haben Kaffee getrunken. Und mit einmal steht irgendeiner auf dem Platz, so ein anderer Wohnmobilfahrer, und gestikuliert. Irgendwie zeigt er so unter mein Mobil. Und dann habe ich die Tür aufgemacht, habe ich geguckt, hat sich gerade das Wohnmobil komplett entleert. Da ist dann irgendwie der Frostwächter mit einmal dann doch aufgegangen. Vielleicht durch die Wärme, dadurch, dass wir jetzt die Heizung anhatten. Der hat sich ja vorher schon so merkwürdig komisch verhalten.
Kannst du den denn überhaupt zumachen, wenn es so kalt ist?
Nein, das mache ich ja sowieso grundsätzlich bei solchen Temperaturen. Vorbefüllen heize ich immer den Innenraum auf.
Genau, okay,
dass ich auf mindestens diese 5 Grad ein. Eigentlich stelle ich es immer auf 15, 20 Grad. Heize ich erst auf, dann mache ich den Frostwächter zu und dann fülle ich Wasser ein. Das ist so der normale Ablauf, den ich habe. Und es hat ja auch gehalten bis Aachen und hat sich dann plötzlich und willkürlich auf dem Campingplatz hat sich das entleert.
Komisch. Ich kann mich erinnern, dass du das schon mal erzählt hast, irgendwie, dass du auf dem Weg nach Hamburg schon mal das ein ähnliches Erlebnis
hattest. Für mich ist das Phänomen eines kleinen mechanischen Problems, dieses Frostwächters, würde ich das mal so beschreiben.
Hast du denn, hast du den dann wieder reingedrückt,
also gedreht? Genau, in dem Moment, wo das rausplätscherte, bin ich natürlich sofort zum Frostwächter, habe den zugedreht und dann hörte natürlich auch das Plätschern auf und ich, laut Anzeige, ich vermute mal, dass ich noch so 20 Liter festgehalten habe, also es ist nicht ganz leer gelaufen. Ich habe danach mit der Gießkanne noch mal ein bisschen nachgefüllt, das war dann auch jetzt alles nicht so tragisch. Das Waschhaus war direkt unmittelbar gegenüber. Ich wollte ja einfach.
Aber er hielt dann, das war jetzt die wichtige Frage.
Er hielt bis zu Hause dann. Ich habe das Frischwasser erst zu Hause wieder abgelassen. Es war wieder so ein einmaliger, komischer Effekt dieses Frostwächters, der sich willkürlich das Wasser oder unseres Wassers entledigt hat.
Aber nur in Deutschland, ne? In 8000 Kilometer
Norwegen. Norwegen nicht, das stimmt. Nicht, ne?
Und das ist wahrscheinlich auch nie kalt geworden.
Noch eine andere Geschichte, weil ich das
immer sehr gemüllert.
Spannend finde, weil das vielleicht auch die Leute da draußen interessiert und sich vielleicht mal irgendwann erinnern. Ich hatte euch erzählt von der Gasprüfung und die ist ja erfolgreich stattgefunden bei meinem Händler. Und als wir das erste Mal dann wieder mit dem Ding unterwegs waren in Aachen oder beziehungsweise in der Eifel, unsere erste Nacht in der Eifel, will ich ganz selbstbewusst die Heizung anmachen. Nichts passiert. Beziehungsweise meine Frau will einen Kaffee trinken. Nichts passiert. Kein Gas. Der Jan zeigt auf, jetzt darf jeder mal raten, was ist passiert.
Du hast den grünen Knopf nicht gedrückt von der Duo-Control.
Den grünen Knopf
ist ja, also den
ist nicht grün,
am Schlauch. Ja, bei mir ist der grün.
Nein, den habe ich gedrückt. Den Trick kenne ich. Ich bin natürlich erstmal hin, Gasflasche ist auf. Dieser Ventilknopf, so nenne ich ihn mal, das macht dann so kurz so zsch, ne?
Genau.
Ja, gedrückt, ist auch gedrückt, alles klar. Ach, habe ich gedacht, die Absperrhähne im Wohnmobil bestimmt, haben die bestimmt zugemacht. Geguckt, nee, sind auch offen. Dann immer wieder am Gaskochfeld gehört, strömt kein Gas aus, kommt kein Gas an. Was war es am Ende? Ich will jetzt nicht zu lange hier so ein Ratespiel machen. Es gibt noch einen kleinen
Gelben.
Ja, ich weiß gar nicht, ob der gelb ist. Das, bei mir ist der Crash-Sensor. Der kleine Knopf des Crash-Sensors ist irgendwie, und der ist bei mir, aber den kannst du nicht sehen. Also der ist so blöd verbaut, den kann ich nur fühlen. Okay. Also ich bin da so mit der Hand rein irgendwie und hab dann, ach, da ist ja noch so ein Knopf, hab den dann gedrückt und dann hatte ich auch Gas. Und dann hatte ich Gas und dann haben wir einen Kaffee gekocht und dann sind wir spazieren gegangen und dann sind wir wiedergekommen. Wollte ich die Heizung anmachen, Truma meldet, Fehlermeldung, sonst irgendwas, kein Gas. Ist schon wieder rausgegangen, ich denke, kann doch jetzt nicht sein, ne? Ist schon wieder dieser Crash-Sensor-Knopf abermals rausgesprungen. Hab ich ihn wieder reingedrückt. Jetzt muss ich sagen, seitdem war ja jetzt noch Arsen dazwischen, zwei Übernachtungen, ist er jetzt nicht mehr rausgegangen. Aber wo ich mich schon frage, was ist das jetzt wieder für ein Effekt gewesen? Weil das habe ich vor der Gasprüfung nicht einmal gehabt, dieses Phänomen. Und mit einmal.
Vielleicht hast du nicht ganz richtig reingedrückt beim ersten Mal.
Ja, das mag sein.
Also ich habe es geschafft, ihn einmal tatsächlich mit einer kleinen Vollbremsung auszulösen.
Ja?
Okay. Ja, also ich weiß nicht mehr, was es war. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Ich weiß nur, dass wir da genau ein ähnliches Phänomen hatten. Wir haben auch überlegt, wieso haben wir jetzt kein Gas mehr? Und dann irgendwann, Crash-Sensor. Und dann fiel mir auch ein, dass wir einmal, ich sag jetzt mal, hart gebremst haben. Aber das war so ein, so aus der Schrittgeschwindigkeit volle Kanne. So, da war irgendwas noch einmal voll auf die Bremse geladen, sodass das Auto einmal so ein Wackler hatte. Das war jetzt ja nicht aufgeschlagen irgendwann. Das war aber, das ist ja anders, als wenn du aus der, ich sag mal, aus einer hohen Geschwindigkeit bremst. Dann hast du ja eine relativ weiche Bremsung, selbst wenn du voll trittst. Bis du stehst.
Ja.
Und aus dieser Schrittgeschwindigkeit, der blockiert ja quasi dann in dem Moment. Und da hat er einmal ausgelöst, daran kann ich mich erinnern.
Muss man natürlich dazu erklären, nicht jeder hat das, ne? Also das, wir reden jetzt hier von der Duo-Control mit Crash-Sensor. Es betrifft nicht alle. Aber vielleicht mal für den einen oder anderen als Tipp, wenn mal kein Gas ankommt, es sind nicht nur die Hähne, es ist nicht nur dieser Ventildruckknopf, sondern es kann auch mal der Crash-Sensor wohl anschalten.
Und ich kann mich auch erinnern, dass ich lange überlegt habe, was das denn jetzt sein könnte.
Ja, da fängst du nämlich an zu suchen und denkst ja, okay, Gas ist definitiv da, aber es kommt halt vorne nicht an.
Genau.
Kann es eigentlich nur hinten irgendwo an der Duo-Control liegen, ne? Das war mir schon klar irgendwie, aber.
Ja, bei dir ist es ja hinten über dem so einem Hinterrad montiert. Bei mir ist ja extra so ein Gasfach da. Ich habe ja letztes Jahr die Duo Control nachgebaut. Ich hatte ja so einen billigen Hukumuku Regler da vorher. Und da hatte ich auch immer mal wieder Probleme mit diesem anderen Gasregler, dass schon mal irgendwas nicht funktioniert hat oder die Heizung dann nicht angegangen ist oder so. Und das habe ich jetzt mit der Duo Control nicht mehr.
Naja. Aber das, was du gerade sagst, Axel, genau, hinten, ne? Das heißt, du hast ja hinten unter Umständen mal bei einem Schlagloch oder bei einer Bodenwelle oder bei so einem
Bremsbohrer-Schütterung,
dass du dann, dass das Auto dann so ein, ich will nicht sagen springt, aber so einen Schlag bekommt. Während bei uns ist das, oder beim, ja doch, bei uns ist es
und das vorne, Bett ist
hinterm
ja
Vorderrad. Ne?
Ja, zu viel Schelm, Bewegung. Der Böses denkt.
Wieso Böses?
Der Gutes denkt.
Ja.
Nein, aber war mir einfach nochmal wichtig zu sagen, dass man da auch mal drauf achten kann. Da spart man sich eine Menge Sucherei. Ja, wie waren wir da hingekommen? Genau, weil Jan von seinem Malheur erzählt hat mit dem Wasser und ich habe von meinem Malheur mit dem Wasser erzählt. Hat der Axel denn auch noch irgendwelche Malheure erlebt?
Nein. Malheur habe ich nicht zu berichten.
Ja.
Aber wir haben also schon mal kleiner Ausblick sozusagen aufs nächste Jahr. Wir haben schon ein bisschen was gebucht, wo es dann auch wahrscheinlich was zu geben wird. Also Paris steht auf dem Plan und Großbritannien und London. Da habe ich just gestern den Campingplatz für London buchen können. Und im Sommer soll es ja nach Schweden gehen. Also genau.
Volles Programm.
Cool. Genau.
So weit sind wir noch gar nicht, muss ich sagen. Wir haben noch gar keine Planung vorangetrieben. Außer Urlaub eingereicht.
Nicht mal das.
Aber das ist ja das Schöne bei unserer Art zu verreisen, ne? Dass wir das auch spontan alles noch machen können.
Genau, das liegt jetzt nur daran, also Paris, ich kann es ja kurz sagen, das wird um Karneval sein. Das ist am Niederrhein, gibt es da bewegliche Ferientage. die dann da eingesetzt werden, und wir sind nicht so karnevalistisch eingestellt. Insofern nutzen wir das ganz gerne, die sowieso freie Zeit dann da wegzufahren. Und London wird wohl in den Osterferien oder wird in den Osterferien stattfinden, und Schweden ist dann in Sommerferien. Also für Schweden haben wir noch nichts gebucht, aber da steht natürlich eine Fährbuchung eventuell an. Wir gucken mal. Mhm. Es gibt nämlich eine Fährverbindung von Rostock, wo der Thomas ja auch losgefahren ist. Aber dann direkt unterhalb von Stockholm kommt man raus. Mhm. Das ist eine relativ lange Fahrt über Gotland sozusagen, fahren die vorbei und so. Das haben wir im Moment im Blick, aber da ist, das kann man noch nicht buchen. Deshalb ist noch nicht klar, ob es das wird oder ob wir ganz normal mit irgendeiner beliebigen Fähre irgendwie fahren. Das müssen wir dann mal gucken. Also, genau, wenn wir nämlich in Stockholm anfangen, weil Stockholm natürlich auch wieder so ein Ding ist. Du hattest es, glaube ich, auch erzählt, dass ihr da auf so einem ganz kleinen Parkplatz, erinnere ich mich da richtig, gestanden habt.
Stockholm war Oslo, ne? Gar nicht.
Nee, ah, Stockholm war der gar nicht. In Oslo war das.
Ne? Oslo war das.
Aber Stockholm, auch große Stadt, nicht so einfach, da was zu finden, muss man rechtzeitig buchen und so. Ne? Das ist einfach so. Wenn man dann zu so einer Hauptreisezeit in Stockholm irgendwie einen Stellplatz fürs Wohnmobil haben will, so ist jetzt meine aktueller Wissens. Aber wenn unsere Hörerinnen und Hörer da einen super Tipp haben, gerne her damit. Ja, axel@abgefahren-podcast.de. Gerne her damit oder unter der Episode kommentieren. Genau, also dann gucke ich gerne mal.
Mhm. Okay.
Ja, was bleibt uns noch für dieses Jahr?
Wir wollten ja dieses Mal das ein bisschen anders machen, ne? Wir haben noch ein
bisschen. Bisschen was haben wir noch?
Genau.
Das ist, wenn das oben steht in den Shownotes und wir schon unten sind.
Ne? Normalerweise steht das auch genau, das steht immer bei uns oben. Hier. Und in dieser Episode haben wir uns mal dazu entschieden, das mal andersrum zu machen, ne? Wir wollen noch mal ein bisschen zurückblicken auf die vergangenen Episoden und auf Rückmeldungen unserer Hörerinnen und Hörer. Mhm. Und in dem Zusammenhang noch mal, Axel, eine super Episode. Hashtag Vanlife. Hat mir richtig gut gefallen, war richtig unterhaltsam. Mit der Jana, ein toller Gast, ein tolles Thema, weil es natürlich auch polarisiert, ist ja ganz klar. Das werden wir auch gleich in den Rückmeldungen hören. Das ist logisch bei dem Thema, aber ich fand das halt sehr, sehr spannend. Und es war ein sehr harmonisches Gespräch. Vielen Dank für die Episode, da war ich wieder mal Hörer und habe das sehr genossen.
Schließe ich mich an. Einfach so.
Ja, danke. Danke.
Hat mir auch viel Spaß zum Nachdenken angeregt an manchen Stellen und was sie so gesagt hat. Auch der Film, den sie ja gemacht hat, der regt zum Nachdenken.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Gut, okay. Wenn wir bei den Rückmeldungen sind, Schorsch und wir, einer unserer Stammschreiber, hat mein Fensterproblem erkannt und hat mir da ein bisschen was zu erzählt. Das habe ich mir noch nicht so im Detail angeguckt, weil mein Wasserproblem ging jetzt ein bisschen vor. Aber steht auf dem Plan, werde ich mir die Tage noch angucken, bevor wir losfahren. Und dann gucken wir mal, ob wir das wieder so hinkriegen, wie das war. Danke dafür. Ich bin gespannt, ob das dann auch genau die Lösung ist. Vielen Dank. Das eine hast du schon erzählt, dass der Link fehlte, das haben wir dann doch gemacht. Ne? Möchtest du das nächste übernehmen?
Genau, lustigerweise wurden wir in einer Instagram-Story erwähnt von Zeltkinder. Das, ich sag mal, vieles passt ja auf uns, aber so breit sind wir dann doch nicht aufgestellt, dass wir auch schon Zelt noch abdecken, müssen wir ehrlicherweise sagen. Könntest
du mit deinen Kindern eigentlich mal angehen, das Thema?
Ja, meine Tochter hat ja auch gezeltet, dann in Frankreich. Aber da fragt man sich so ein bisschen irgendwie, für alle, die das vielleicht nicht so genau wissen, aber bei Instagram wird man immer mal wieder in Stories erwähnt und meistens oder in irgendwelchen Sachen erwähnt. Meistens ist das irgend so eine Werbungssache oder irgendwas in der Richtung, und da habe ich mal geguckt. Aber die gibt's wirklich, und die hatten wohl eine Podcast-Umfrage gemacht und da wurde unser Podcast genannt. Also dafür vielen Dank. Und fanden wir ganz lustig, dass wir bei denen dann rauskamen als Podcast.
Ja. Genau. Ich Wir nehmen die nächste. Da geht es, der Sven hat uns geschrieben, dass er auch unsere Folge sehr genossen hat, sehr kurzweilig. Ich fasse das nochmal kurz zusammen. Es ging ums Thema Lithium-Batterien. In dem Zusammenhang können wir sagen, da kommt noch was auf euch zu, da planen wir was. Da wird es eine extra Episode zu geben. Das ist keine Androhung, das ist ein Versprechen.
Es wird nerdy.
Vielleicht werden wir es da auch nochmal explizit erwähnen, aber Hinweis an den Sven, der wollte wissen, für welche Lithium-Batterie ich mich seinerzeit entschieden habe. Das haben wir in irgendeinem Podcast mal erwähnt. Ich weiß es selber nicht mehr, in welcher Episode. Das ist so ein bisschen nebenher gelaufen. Ich habe dir aber auf deinen Kommentar auf unserer Webseite geantwortet. Da kannst du es gerne nochmal nachlesen. Da ist auch der Link hinterlegt zu dem Hersteller, wo ich meine Lithium-Batterie bezogen habe. Insofern auch nochmal der Hinweis an euch da draußen, gerne kommentieren, wir versuchen alles zu beantworten, sicherlich kann auch mal passieren, dass wir was übersehen, aber versuchen das schon zu beantworten und dann könnt ihr da in der Antwort die entsprechenden Sachen finden, aber wie gesagt, da gibt es auch bald nochmal was Explizites zu dem Thema Lithium-Batterien. Da sind wir schon bei der nächsten Episode.
Genau. Ne? Nochmal von dem Steven von Schorsch und wir, der Linienbusfahrer ist und dann seine Busgäste mit unserem wunderbaren Podcast die Fahrt versüßt.
Und da habe ich doch hab eine kurze Frage. Hören die Gäste das wirklich oder hört nur er das?
Ich möchte eigentlich auch mal mit dem Bus mitfahren.
Und ja, mal Wolfsburg, ne?
Vielleicht machen wir mal irgendwann eine
Runde. Wir haben ja eine Rückmeldung auch aus Niedersachsen.
Schreib uns doch da mal oder gib uns da mal ein Feedback, weil das kann ich mir, also im Linienbus habe ich das noch nie gehört, dass es hier irgendwie Audiobeschallung kommt. Aber
ich denke, der Steven wird es vielleicht nicht ganz so laut stellen, dass andere Leute belästigt werden.
Vielleicht darf belästigt mit sein. Unserer mit unserem Podcast kann
das
man
ist keine belästigen werden.
Genau, das ist doch wirklich, also das ist doch für jeden was.
Natürlich.
Die einen sagen so und die anderen genau. So, ne?
Aber er schreibt auf jeden Fall schön, dass sie über das wahre Vanlife spricht. Danke dafür.
Ja. Und Jana selbst hat auch dir geantwortet, ne?
Genau, es hat ihr auch, glaube ich, ganz gut gefallen und sie fand es ganz interessant. Sich selber dann mal zu hören, das ist natürlich dann immer noch ein bisschen mal was Neues, genau. Und dann kommt jetzt vielleicht etwas kritischere oder Kommentar dazu von der Nicole, auch vielen Dank dafür. Sie schreibt, ich lese es einfach mal kurz vor, das finde ich nun wieder recht klischee-mäßig, wenn ein Mann in einem Vanlife-Video in Badehose baden geht, geht er halt baden und wenn eine Frau im Bikini badet, will sie damit mehr Klicks. So kam es jedenfalls für mich rüber, vielleicht war es auch anders gemeint. Genau, also ja, das ist eben meine Wahrnehmung gewesen, dass es da um Klicks geht, aber ist natürlich nochmal gut, das nochmal zu sagen, das ist vielleicht auch eine sehr männliche Sicht auf die Sache. Genau.
Ja, dann hatten wir erst genau, noch eine Episode zur Sauerland-Folge, die ja eigentlich auch erst ja unsere letzte Episode war. Da schreibt der Andreas, dass es eine sehr schöne Folge war und er auch Nahziele als sehr interessant empfindet und ja, Nordrhein-Westfalen sehr schön ist, was wir ja auch hier gesagt haben und was wir sicherlich auch weiter befeuern werden. Aber leider das Problem hat, Nordrhein-Westfalen hat leider das Problem, nicht in Niedersachsen zu liegen. Ja, sorry dafür. Das tut uns sehr leid, aber es ist auf jeden Fall eine Reise wert.
Vielleicht wenden Andreas. Wir uns einfach mal an die Politik und fragen, ob wir das verschieben können irgendwie.
Ich würde ja eher sagen, Niedersachsen hat das Problem, nicht in Nordrhein-Westfalen zu liegen.
Und Andreas fügt noch hinzu, dass unsere Art zu podcasten er als sehr angenehm empfindet. Vielen Dank dafür, Andreas.
Ja, danke. Danke.
Ja, ich habe auch noch ein Feedback für euch. Also von mir für euch und ich will mal Danke sagen. Es war ein spannendes Jahr mit euch und mir hat es Spaß gemacht. Das war ja auch unser Ziel, dass wir uns
da viel Spaß draus machen, dass es ein Spaßprojekt bleibt und ist und bleibt. Und das war definitiv so. Dieses Jahr war toll. Relativ viele Episoden rausgehauen und also rausgehauen im positiven Sinne. Und danke an euch und ich bleib dabei, ich würde euch gerne mal wieder live treffen. Also so richtig live. Und ich kann nur sagen, das kommende Wochenende, was wir beiden, was wir ja mal ins Auge gefasst hatten, geht bei uns definitiv nicht. Das heißt also, wir müssen es aufs nächste Jahr vertagen, aber trotzdem danke für 2022 an euch beide und an die Zuhörer, weil ohne die würden wir es ja wahrscheinlich auch nicht machen.
Da gibt es ja fast nichts hinzuzufügen, also schöner könnte ich es nicht formulieren. Du hast eigentlich alles gesagt, ein gemeinsames Treffen würde ich mich auch sowieso wieder freuen, wenn die Temperaturen wieder etwas angenehmer sind.
Die sind doch angenehm.
Ja, es macht Spaß. Wintercampen haben wir jetzt gerade schon gehabt, das Thema. Aber es ist halt nichts mit draußen sitzen und gemeinsam. Dann muss man sich halt irgendwo im Wohnmobil verschachern oder irgendwo, ja genau, am Glühweinstand, wie auch immer. Nein, aber machen wir auf jeden Fall. Ich freue mich auch und danke euch auch für die schöne Zeit hier, für die vielen schönen Stunden. Und liebe Grüße auch nach draußen. Vor allen Dingen vielen Dank für die vielen Rückmeldungen. Das ist eigentlich das, ja, das Wertvollste für uns, dass wir wissen, dass ihr da draußen da seid und dass das lebt und dass ihr das auch ja, so uns ein bisschen zurückspiegelt. Vielen Dank dafür.
Genau. Danke an euch beiden und aber auch an die Hörerinnen und Hörer für das tolle Jahr. Und wir haben ja auch gesehen, dass es sehr viele neue Hörerinnen und Hörer gibt. Also, dass die Anzahl Downloads sozusagen stark gestiegen ist gegenüber den Folgen aus dem letzten Jahr. Und es freut uns natürlich, dass das auch gut ankommt und die Leute es mögen und das gerne hören. Im Bus oder
im Vanlife
oder auch freiwillig. Genau. Ja. Nee, schön. Lieben Dank. Habt eine gute Weihnachtszeit, genau. Ihr beiden. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch euch eine gute Weihnachtszeit. Kommt gut ins neue Jahr und wir melden uns dann im neuen Jahr wieder.
Genau, ja. Euch auch.
Genau, einen guten Rutsch, aber tut mir einen Gefallen, rutscht nicht mit dem Auto.
Immer eine Handbreit Glühwein in der Tasse, auf jeden Fall.
Eine ganze Handbreit. Also die Hand so oder so?
Ja, ruhig hochkant, aufrecht, oder? Also ruhig senkrecht stehend.
Senkrecht, also voll. Ja. Ja, cool. Danke euch.
Danke euch auch.
Machen wir.
Bis dahin.
Macht's gut.
Bis ins nächste Jahr.
Ja, tschüss.
Ciao.
Das war der Abgefahren Podcast mit Axel, Jan und Thomas. Weitere Informationen findest du auf unserer Homepage abgefahren-podcast.de auf der Episodenseite.